Willkommen zu einer weiteren Folge in Sonja Japan. Virtuell gegenüber von mir, über 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine wundervolle, gute Freundin Dari.
Hallo!
Und ich bin Ela.
Hi!
Hallo Ela.
Ich lasse Ela jetzt schon wieder die ganze Zeit droppe. Mensch, so wie, also, Big News, ich glaube, du darfst erzählen, wie ist es dir so ergangen?
Ja, Big News, wir sind jetzt zu dritt, plus Ghosty 4.
Ja, genau. Deswegen ist auch die letzte Folge ausgefallen, weil just in dem Moment, wo ich fragen wollte, ob wir anfangen wollen, den Podcast aufzunehmen, schriebst du, meine Fruchtblase ist geplatzt. Gar nicht mal. Du schriebst, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt.
Ja. Das, einfach diese ganze Erfahrung war einfach so interessant. Ich glaube, ich habe literally entweder am gleichen Tag oder ein paar Tage vorher, also nicht länger als 2 Tage vorher, einen super random Vlog geguckt, weißt du, so von wegen meine Geburtserfahrung. Irgendjemanden nie geguckt, einfach auf YouTube angeklickt und geguckt. Und diese Frau hat beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn die Fruchtblase platzt. Und sie meinte, das fühlt sich an, als würde in dir drin ein Gummiband reißen. Und ich meine, ich glaube, man versteht es nicht hundertprozentig, bis es dann passiert. Und ich saß halt am Abendessenstisch und stopfte so das Essen in mich rein und plötzlich machte es so in mir flupp.
Genau, und dann passiert, also keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht einen detaillierten Geburtsbericht auspacken, falls dir da irgendeine Sorge bestehen sollte. Das war nur so interessant und dann passierte erstmal nicht so viel, ne? Ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und deswegen schriebst du mir auch nicht, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt, sondern ich glaube, meine Fruchtblase, sondern so eine halbe Stunde später kam die Notification, ja.
Ja. Das hat tatsächlich bestimmt so, also 30 Minuten kommt, glaube ich, ganz gut hin. Also von diesem Flupp Gefühl, also nur, falls es jemand interessiert, absolut keine Schmerz oder so, das ist einfach so ein Flupp-Gefühl. Es ist wirklich hart zu beschreiben. Also man kennt das ja aus Filmen eigentlich, ne?
Das ist ja halt so, genau, dass sie so, oh, und dann flump. Ja, genau.
Ja. Da hatte ich schon von mehreren Vlogs oder sonstigen Beschreibungen gehört, dass das so filmreif für gewöhnlich nicht passiert. Aber dass halt so gar nichts passiert, das fand ich dann auch eher ein bisschen seltsam. Also von Flup zu Wasser hat dann halt ungefähr 30 Minuten gedauert und halt nicht alles in einem Busch. Das ist halt kein, es ist nicht filmreif Wasserfall für gewöhnlich, schätze ich. Und es kam halt so nach und nach. Ich saß dann doch relativ lange irgendwie auf dem Klo fest, weil man weiß ja nicht so genau. ist das schon too much information? Ich glaube, das geht noch. Ist ja nichts Schlimmes. Also quasi auf dem Klo sitzend schrieb ich dann Ela, aha, ja.
Ja, genau, jetzt. Ich I'm sure now. Und ich so, okay, dann gibt es wohl keinen Podcast. Und dann warst du im Krankenhaus die letzte Woche. Und genau damit dachte ich, wäre doch ganz nett, wenn wir mit dem Krankenhausalltag irgendwie starten, so wenn ein Kind dann da ist, die Folge, weil wir beide haben auch schon vorgesagt, keine Ahnung, wie das in Deutschland abläuft, aber du kannst beschreiben, wie das in Japan abläuft.
Ja.
Zumindest, weil ich halt von vielen höre und daraus schließe ich, dass das anders ist als vielleicht in westlichen Ländern, weil viele so betonen, dass du dann mindestens eine Woche im Krankenhaus bist. Mhm. Was mich glauben lässt, dass das in Deutschland oder zumindest in, ja, welche kenne ich denn, Kanada, die Amerika anders läuft.
Ja, also ich kann gerne so ein bisschen beschreiben, was bei mir passiert ist. Ich habe das sowieso schon too much information mäßig auf Instagram ein bisschen gepostet. Also wen das nicht interessiert oder wen das irgendwie triggert, einfach vielleicht ein bisschen vorspulen und so. Aber ich werde nichts Schlimmes erzählen. Also Fruchtblase ist geplatzt halt abends. Das war so 20:40 Uhr. Und tatsächlich glücklicherweise an einem Sonntag. Das heißt, also Yuto war zu Hause. Dementsprechend konnte man dann einfach entspannt das Krankenhaus anrufen. So, was ist Protokoll? Sollen wir jetzt so schnell wie möglich kommen? Oder in anderen Ländern ist das halt nicht der Fall. Da wartest du erstmal. Weiß ich auch nur über Vlogs. Weiß ich nicht aus eigener Erfahrung. Oder ich weiß, dass zum Beispiel die Frau von meinem Bruder auch lieber zu Hause gewartet hat, bis die Wehen quasi richtig eingesetzt haben und dann erst ins Krankenhaus gefahren ist. Und dementsprechend, ich wusste auch gar nicht so genau, was jetzt hundertprozentig Protokoll ist oder was ich tun soll. Also hat Juto angerufen, hat Bescheid gesagt und die haben ihm dann gesagt, nee, sofort reinkommen, sofort kommen. Okay. Gut, Fruchtblase platzen als Start von Geburt kann tatsächlich irgendwie zu Komplikationen führen. Falls da zum Beispiel das ganze Wasser direkt weg ist, ist nicht so gut fürs Kind und so. Also vielleicht war das mehr so eine Vorsichtsmaßnahme. Wir also relativ schnell. Also ich habe Juto erst mit dem Hund rausgeschickt, weil man weiß wirklich nicht, wie lange wir dann weg wären. So, ne? Also geh lieber nochmal mit dem Hund, weil jetzt ist alles noch nicht so schlimm. Ich warte dann hier auf dem Klo. Und wir waren, glaube ich, so innerhalb von anderthalb Stunden dann doch irgendwie beim Krankenhaus. Also ich hatte alles schon vorher gepackt. Es hieß, ist so ein bisschen ja in meinen Genen, ne? Wie heißt das?
Overprepared, meinst du?
Oder? Ja, overprepared, richtig. Überpräpariert klappte irgendwie gerade in meinem Kopf nicht so.
Nee, im Deutsch hatte ich gerade auch Schwierigkeiten. Gut vorbereitet, übervorbereitet? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so deutsch, dass wir kein Wort dafür haben.
Overprepared, tatsächlich. Also in meinem komischen Vorbereitungsbuch stand, bei Woche 37 sollte man alles gepackt haben. Und genau das daran habe ich mich gehalten. Es war dann übrigens Woche 37 und 4 Tage. Oder waren es dann in dem Tag 3? Weil sie ist am nächsten Tag geboren. Quasi. Wie auch immer. Also abends 20.40 Uhr. Und dann waren wir so um, ich sag mal 10 ungefähr. Ich weiß die genaue Uhrzeit nicht, aber wir waren so gegen 10 im Krankenhaus, schätze ich. Mhm. Über den Nachteingang. Das ist auch alles so weird. Und wir wurden dann halt erwartet. Und dann sagte man mir direkt, ich soll mich in so einen Rollstuhl setzen. Und ich so, aber mir geht's gut, ich kann laufen, ne? Das ist so weird, sich in den Rollstuhl zu setzen und dann geschoben zu werden, vor allem, weil die Frau so klein und zierlich war und mir das echt leid tat. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dieser Rollstuhl war verdammt eng. Also ein Zentimeter oder zwei mehr Arsch und ich hätte da nicht mehr reingepasst.
Wow.
Das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, muss ich gestehen. Aber mein Arsch hat reingepasst und ich wurde dann da rumgeschoben in das Zimmer, wo ich dann auch das Kind zur Welt gebracht habe. Also ich wusste nicht genau, wo die einen erstmal abladen, ne? Also nach dem Motto, okay, erst wurde ich untersucht tatsächlich, in welchem Zustand ich bin. Und sie hat, die Ärztin hatte gefragt, wie viel Wasser hast du verloren? Und ich so, ja, in zwei Gängen quasi doch relativ viel, meiner Meinung nach, ne? Also, wenn du das Gefühl hast, du läufst jetzt aus für so eine ganz paar Minuten, dann ist das schon eine Menge Wasser gefühlt, so. Aber sie so hat nachgeguckt und meinte, nee, so viel war es noch nicht. Und ich so, ist das gut oder schlecht? Im Prinzip ist es nicht schlimm, weil das Kind ja in dem Wasser überlebt und so, ne? Und meine Wehen hatten noch nicht so richtig eingesetzt. Also, es hieß nicht Active Labor. Aber im Prinzip hat es schon, also meiner Meinung nach fängt das ja schon an. Also ich hatte dann so ganz, ganz, ganz leichte Wehen. Vielleicht, aber es hat nicht gezählt. Wie auch immer. Auf jeden Fall dann nach dieser Feststellung, vielleicht so ungefähr 1 Zentimeter dilated. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe, glaube ich, so Vlogs nie auf Deutsch geguckt.
Die Öffnung des Gebärmutter, Gebär, irgendwas, Dings, das.
Ja.
Und das Gebärmutter ist, also, heißt es so.
Mutterhals, okay. Von bis zu, also 10 Zentimeter ist dann halt voll offen. Und das war ungefähr bei 1 Zentimeter, okay, also ne, angefangen. Und da wurde ich in diesen Raum gebracht, ne, wo du halt warten musst und gucken, wie es so läuft. Dann hat mir die, ich glaube, das waren Hebammen, schätze ich. Also ich wollte jetzt Krankenschwester, Hebamme, ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben die gleichen Uniformen. 2 Sensoren auf den Bauch gesetzt, um die Wehen zu messen. Und das erste Paar an Sensoren war mit Kabeln direkt am Gerät angeschlossen. Ja, das war ein bisschen nervig, weil dann kann man nicht aufstehen. Ich sollte sowieso nicht aufstehen. Also jedes Mal, wenn ich aufstehen wollte, musste ich Bescheid sagen. Aber das ist, genau, Juto war auch noch dabei in dem Moment und hat 20, 30 Formulare gefühlt ausgefüllt mit den gleichen Angaben. Man kennt's. Name, Adresse, Telefonnummer.
Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so krass paraphrasiert haben im Podcast. Das Ding ist aber, nochmal, um es zu verdeutlichen, du kriegst 20 Formulare, die drei unterschiedliche, also jedes Formular fragt eine unterschiedliche Sache. Ich überspitze das jetzt ein bisschen.
Mhm. Es ist aber wahr.
Also sie fragt eine Sache, zum Beispiel, bist du allergisch gegen Hafer? Dann kannst du Ja und Nein ankreuzen, musst aber deinen Namen, deine Adresse, dein Geburtsdatum und irgendwas eintragen. Dann kriegst du das nächste Blatt, das fragt, bist du allergisch gegen Schmerzmittel XY? Und dann kannst du Ja und Nein ankreuzen und musst wieder deinen Namen, deine Adresse, dein... Also, ja.
Das geht so weit, dass man teilweise auf dem gleichen DIN A4-Zettel die gleichen Informationen dreimal eintragen muss. Und das ist kein Witz. Also dass es wirklich dreimal war, hatte ich einmal im City Office und das war so hart lächerlich. Also zum Beispiel kann dann ein Feld sein Head of Household, dann Honnin, also der tatsächlich der Mensch, um den es geht. Also in dem Fall, ich bin die Frau, die gerade gebären möchte, also bin ich quasi Honnin. Dann gibt es aber auch noch den, der dann zuständig ist oder den das Formular ausfüllt. Das ist im Zweifelsfall die gleiche Person, also ich. Und dann gibt es noch ganz am Ende vielleicht noch einmal die Frage, und welche Person kümmert sich dann um das und das am Ende? Also irgendeine andere Frage, aber immer wieder die gleiche Person. Also dreimal ich und dann musst du wirklich dreimal deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer und in dem Fall im Krankenhaus auch jedes Mal noch Arbeitgeber, Adresse des Arbeitgebers, Telefonnummer des Arbeitgebers eintragen.
Wahnsinn. In Deutschland ist man zumindest so weit, dass man sagen kann, wenn abweichend, dann.
Richtig. Und genau das war dann irgendwann so, also, das war dann später, das war nach der Geburt, aber ich habe dann noch mehr Formulare bekommen. Ich dachte mir so, wenn ich noch einmal die Adresse meines Arbeitgebers irgendwo eintragen muss und nicht einfach noch, siehe bitte Formular davor.
Muss oder so einen Stempel einfach machen lassen und das draufstempeln. Und jetzt so Sticker ausdrucken einfach.
Ohne Witz.
Jedes Mal so dunk, 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 dunk. Oder ein Stempel.
Ernsthaft?
Kommst du dann mit fünf Stempeln?
Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach meine Businesskarten da reinkleben soll. Ja, hier, good luck. Aber ja, was macht man, ne? Also ausfüllen. Zum Glück hat Juto die in dem Moment alle ausgefüllt, sonst wäre ich, glaube ich, ich weiß nicht.
Ja.
Ja, gleichzeitig hat dann, ich weiß nicht, die Hebammen waren, oder ich nenne sie jetzt mal Hebammen, ne, Krankenschwester Hebammen, waren sehr freundlich und sehr nett und sehr zuvorkommend. Die eine hat mir Zugang in den Arm gelegt, halt, ne? Bloody Terror. Ich glaube, hatte ich dir da ein Bild
geschickt? Du hast mir das Bild geschickt, ja, mit, dass sie sich verstochen hat und irgendwie das Blut sprudelte ohne Ende.
Boah, es sprudelte. Also ich war in dieser ganzen Angelegenheit ja sehr gelassen und ich kann Blut sehen. Also die hatten da einen guten Kandidaten, um zu verkacken, ohne dass das eskaliert. Aber ich dachte mir so, ja, also so langsam sollte das Blut vielleicht aufhören zu sprudeln oder ich bin dann wirklich nicht mehr geistig anwesend, wenn ich das Kind hier rausdrücken soll. Es sprudelte ganz ordentlich. Und das hatte tatsächlich auf dieser Liege, auf der ich da dann saß, auf der linken Seite die ganze Zeit Blut neben mir, weil die haben das nicht weggemacht. Ne? Also wie auch oder warum auch, schätze ich. Weil, ne, ich meine, Geburt ist auch eine bloody Show, so gesehen. Mhm. Haben sie sich vermutlich gedacht, macht jetzt auch nichts mehr. Ja, war interessant. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses Ding im Arm und ich hatte das einmal vorher, wo ich einfach random drop, ich bin in Norwegen mal so richtig hart krank gewesen und im Krankenhaus gelandet. Da hatte ich das an einer ähnlichen Stelle und ich weiß noch, dass das echt angenehm war, weil so an der Seite vom Arm, wo halt kein Gelenk ist, das eigentlich sehr unbemerkbar ist. Weißt du, was ich meine? Du musst es nicht bewegen, diese Stelle, aber die Frau hat das so da reingehämmert in meinen Arm, dass ich das einfach die ganze Zeit gefühlt habe. Es hat nicht geschmerzt in dem Sinne, als es einmal drin war. Aber ich dachte mir so richtig gut ist das, glaube ich, nicht, dass ich das durchgehend fühle. Das habe ich dann versucht mitzuteilen. Und hat die andere Krankenschwester dann irgendwie dazu gesagt, ja, schmerzt es denn? Und dann hat sie so ein bisschen von diesem, ist nicht Wasser, aber halt zum Spülen, was sie dann da so reinspülen können. Salzwasser oder so?
Salzlösung oder sowas, ja.
Salzlösung, genau. Ja. Also nur um zu testen, ob alles halt rein und raus funktioniert, hat sie dann gemacht und es hat tatsächlich nicht wehgetan. Und sie so, ja, okay, solange es nicht wehtut, ist alles in Ordnung. Ich so, ja, wenn sie das sagen. Aber ich konnte, ne? ich habe mich dann so richtig komisch eingesperrt gefühlt. Meinen linken Arm, ich konnte mich darauf auch nicht mehr abstützen, weil sobald du dich darauf abstützt, wo eine Nadel in deinem Arm drin ist, spürst du es tatsächlich. Mhm. Oder in dem Fall habe ich es dann halt gespürt, ob man das jetzt so sollte oder nicht, keine Ahnung. Dann hatte ich die Sensoren auf dem Bauch und durfte mich nicht bewegen. Ich hätte dafür die Krankenschwester rufen müssen, die dann die Sensoren abmacht, damit ich mich bewegen kann, zum Beispiel aufs Klo. Gepaart mit einsetzenden Wehen, die sich tatsächlich so angefühlt hatten, als müsste ich hart auf Klo, echt gar nicht so angenehm. Also wir reden hier von unangenehm, nicht von irgendwie total krass schlimm, ne? Aber dieses so, okay Leute, muss das so? Ist das, soll das wirklich so sein gerade? Ja, okay. Dann, nachdem Jutta alle Formulare ausgefüllt hat, wurde er dann quasi nach Hause geschickt. Mhm. Ich habe dann versucht zu fragen, kann er nicht theoretisch hier bleiben? Also nicht, dass es jetzt hätte sein müssen, aber ist das verboten? Muss er gehen? Und mir wurde dann gesagt, eigentlich, also es ist momentan so Grauzone, die Väter dürfen bei der Geburt momentan dabei sein, wegen Corona hauptsächlich. Mhm. Aber wir empfehlen eigentlich, das nicht zu machen, und es ist fürs Protokoll besser, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich sie haben mich dann erst gefragt, so, hast du irgendwelche Bedenken bei der Geburt? Und ich so, nö. Und die so, nee, es ist besser, wenn du sagst, ja, du hast Bedenken, weil dann ist es einfacher, hier offiziell deinen Partner zuzulassen. Sag einfach, du hast Bedenken wegen Sprachbarriere oder so. Und ich so, okay, ich habe Bedenken wegen Sprachbarriere.
Ja.
Und dann hieß es ja, okay, wenn du in dem Moment, bevor du halt das Kind zur Welt bringst, anrufen kannst, dann kannst du es selber machen oder wir rufen ihn für dich an. Ist so, okay, alles klar. Oh ja, und dann ging das Warten halt erstmal los, ne? Also, und die Ärztin, also die zuständige Ärztin im Dienst, war irgendwie so ein bisschen grumpy, als ich da angekommen bin. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran lag, dass sie Sorge hatte, wegen Fruchtblase geplatzt und nicht sofort mega die Wehen oder so. Sie hat einfach mehrfach am Anfang schon richtig unhöflich so gesagt, ja, wenn das hier dann nicht von alleine bald losgeht, dann müssen wir dich ja hier auf Englisch induce, ne, also die Wehen einleiten. Ne? Genau, also künstlich die Wehen einleiten und bla bla bla. Und das kann bis zu 2 Tage dauern. Und wenn es nach 2 Tagen nicht von alleine anfängt, dann müssen wir das ja künstlich machen und so. Und ich guck die nur so an. 2 Tage? Muss ich dann 2 Tage hier in diesem Raum sitzen? Also das war tatsächlich meine erste oder meine schlimmste Befürchtung, dass ich wirklich 2 Tage in diesem gleichen Raum sitzen muss mit diesen scheiß Sensoren an mir. Das hätte mich vermutlich umgebracht. Aber Spoiler Alert, das hat so lange nicht gedauert. aber wirklich slightly unhöflich, also ganz komisch. Dann ging es aber natürlich weiter. Meine Wehen haben einfach ganz normal angefangen, keine großen Komplikationen, wurden, wie man es so kennt, gradually schlimmer. Und dann war die Ärztin auf einmal total happy. Und die so, ja, hat alles natürlich funktioniert. Das ist super. Du bist jetzt schon 6 Zentimeter dilated. Und ich da so, ah, nice, good to hear. So, okay, ja. Klasse. Das war dann auch so der Moment, wo sie mir dann das Epidural gegeben haben. Auch keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt.
PDA. Weißt du, warum PDA. Ich das weiß? Weil ich ein paar Mal neulich schon andere gefragt habe in Deutsch. Deswegen kann ich dir das jetzt beantworten. PDA, also wirklich, du hast das Ding in die Wirbelsäule gekriegt?
Ja.
Krass, okay. Ja.
Was interessant ist, weil, also von den Vlogs, die ich geguckt habe, ich glaube hauptsächlich, schätze ich mal, Amerikanerinnen, bei denen war das definitiv so, dass die das, wenn man schon zu weit in den Wehen drin war, dann irgendwie gesagt bekommen haben, das geht jetzt nicht mehr. Wohingegen bei mir hieß es, du musst so lange wie möglich alleine zurechtkommen und dann können wir dir das Epidural irgendwann geben. Also die haben mir das in den Rücken gesetzt, als ich quasi schon, ich hatte Probleme stillzuhalten, wirklich, wirklich Probleme stillzuhalten.
Das ist tatsächlich also von dem, was ich so gehört habe von deutschen Ärzten, nicht so schlau, weil eigentlich sollst du den Schmerz so früh wie möglich bekämpfen, um es blöd zu sagen. Weil wenn er zu doll ist, brauchst du viel mehr Schmerzmittel. Ja, gut, keine Ahnung, Epidural ist halt wahrscheinlich ne? Schmeißt du ohne Ende drauf. Aber ja, es ist jetzt... Ich verstehe das amerikanische Konzept besser mit dem Wissen, was mir Ärzte weitergegeben haben über Schmerztherapie, sag ich mal.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein eine kulturelle Entscheidung ist oder ein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es dann auch, ich meine, das haben die mir vorher gesagt, ne, dass, okay, du musst so lang wie möglich selber durchhalten und dann können wir es dir geben, wenn du es wirklich dann auch noch möchtest. Mhm. Diese, in Japan halt sagt man auch Gamman-Culture, also durchhalten, du schaffst das schon, bla bla bla. Und tatsächlich, diese bescheuerte Ärztin hat dann auch irgendwie so mitten in einer meiner Wehen gesagt, reiß dich zusammen, es gibt Frauen, die, also Frauen können das auch ohne Schmerzmittel oder Frauen können das auch so. Und ich gucke die so an, denke mir so, atme nicht mehr in meiner Gegenwart, während ich in den Wehen bin, sonst passiert hier gleich was. Genauso wie eine von den Ärztinnen, ich erzähle das, weil es im Prinzip jetzt im Nachhinein ist es witzig genug, aber in dem Moment hätte ich sie gerne umgebracht, die drücken dir dann so in den Po, also so aufs Po-Loch, um dich abzulenken. Und ich hätte ihr so gerne einen in die Fresse gekickt. Und in dem Moment halt in Schmerzen und das nicht mitteilen zu können vernünftig, im Prinzip, also wegen tatsächlicher Sprachbarriere in dem Moment, so, wie schreit man denn eine Hebamme an, so von wegen, drückt mir bitte jetzt nicht auf den Po, was soll denn der Scheiß? Hat dann, also die andere Hebamme hat das mitbekommen, weil ich habe ihre Hand halt weggeschlagen.
Ja.
Und das war noch die bessere Entscheidung, weil hätte mein Fuß das gemacht, dann wäre mein Fuß in ihrem Gesicht gelandet.
Ja.
So viel dazu. Also die ganze Situation war schon relativ, ich sag mal, am Eskalieren, wo mir dieses Epidural gelegt wurde. Und dann so, ja, jetzt musst du stillhalten. Und ich so, okay, das wird spannend. Das Problem ist halt, wenn so ein Epidural halt in oder PDA halt falsch gesetzt wird, dann kann das Schäden in der Wirbelsäule hervorrufen.
Ja.
Also gar nicht mal so gut. Dementsprechend habe ich dann tatsächlich stillgehalten, weil meine Wirbelsäule ist mir doch gleich recht wichtig, aber einfach war das dann nicht mehr.
Ja, ist einfach. Finde ich schwierig persönlich, das so zu handhaben.
Mhm.
Also wahrscheinlich den Zugang, wie du den Zugang in den Arm direkt gekriegt hast, hätte man das durchaus bestimmt auch schon früher den Zugang legen können dazu.
Ganz ehrlich, ich habe diese ganze Prozedur nicht verstanden. Also du kannst ja durch diesen Zugang im Arm konnte ich mehr Schmerzmittel hinzufügen, aber ich hatte irgendwas im Rücken, das war aber dann weg. Aber ich hatte trotzdem irgendwelche anderen Kabel und ich, weißt du, so im Delirium, in den Schmerzen, ich habe keine Ahnung, welche Kabel wo waren, aber ich kann im Prinzip ja nichts mehr im Rücken gehabt haben, weil ich auf dem Rücken gelegen habe. Also wie funktioniert der ganze Mist überhaupt?
Keine Ahnung. Ja, interessant. Ich hatte mir das schon auch vermutet, weil das hatten wir ja schon, in Japan ist generell PDA, glaube ich, verpönt, so grundsätzlich. Ja, sehr. Ich wieder keine Ahnung, wie das mittlerweile in Deutschland ist. Ich glaube, da war das noch lange Zeit ähnlich. Stand heute, kein Schimmer. Und das ist halt so immer noch, ne, diese andere Kultur, die man eigentlich gar nicht mehr so gerne, ich zumindest gar nicht mehr so gerne haben möchte.
Ja, ich weiß über meinen Bruder, dessen Frau jetzt, also die haben zwei Kinder, zweimal die Geburt gewählt haben und ich sag mal politische andere Ansichten beiseite, wollten sie lieber tatsächlich natürlich, also keinerlei Schmerzmittel. Und die Aussage meines Bruders dazu war, es ist schwer momentan ein Krankenhaus zu finden, das sowas gar nicht vorschlägt. Also okay, ich weiß jetzt nicht, wie...
ich weiß nicht, Schmerzen, richtig, die du nicht gehabt hast, hast du nicht gehabt.
Also meine persönliche Einstellung ist, mal abgesehen davon, moderne Medizin, ich stehe auf moderne Medizin, neue Erkenntnisse sind immer besser, plus persönlich ist meine Angst größer gewesen, durch eine traumatisierte Geburt keine Bindung zu meinem Kind zu haben, als dass ich eine verpönte Prozedur quasi mache. Scheiß total. Doch drauf.
Ja, total, also weil man hört von sehr vielen traumatisierenden, man hört von extrem vielen traumatisierenden Erlebnissen, ich meinte, wir breiten das nicht zu sehr im Detail aus.
Richtig.
Und in dem diesbezüglich verstehe ich es auch nicht so ganz. Und das ist auch in Deutschland immer noch häufig so, dass sehr viele Frauen eine sehr traumatisierende Geburt erleben müssen.
Mhm.
Ja.
Und es gibt tatsächlich Publikationen dazu, dass halt desto mehr Schmerzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt keine starke Bindung zum Kind aufbaut. Das kann passieren, das muss nicht passieren und bla bla bla, aber warum das Risiko eingehen?
Ich kann das halt nur so von meinem Kinderkacke-Kram, ne? Keine Ahnung, Ela kriegt die Weisheitszähne gezogen oder man hat eine OP und dann wird man natürlich mit Schmerz mitten zugeballert, weil es dann schneller heilt, weil du, keine Ahnung, wenn es ein Knochen ist, dann nimmst du keine Schonhaltung ein mit Schmerzmitteln, mit irgendwie, wenn du die Symptome bekämpfst, heilst du schneller. Nicht, dass eine Geburt jetzt eine Krankheit ist oder so, aber ne, irgendwie interessant, wie das Konzept halt manchmal nicht ankommt. Andererseits die ganze Bevölkerung mit irgendwelchen krassen Medikamenten voll zu pumpen, damit man irgendwie durchhält seinen Job. Und ja, das ist dann nicht verpönt.
Ja, also manchmal sind die Prioritäten weird. Ich kann ja auch kurz vorgreifen. Ich habe mir dann auch direkt noch eine Erkältung oder was auch immer gefangen.
Also dazu muss man sagen, ich glaube, du hattest diese Erkältung erst auf die Schwangerschaft geschoben und dann hast du festgestellt im Krankenhaus, du hast die fetteste Erkältung seit langem und das, hast dein Kind geboren.
Richtig. Also ich habe ja, glaube ich, auch im Krankenhaus schon gesagt, ich glaube so irgendwie ein bisschen von beidem, weil niemand hier, also Jutta ist nicht krank geworden. Ich habe ihn also nicht angesteckt. AKA, so richtig, eine Erkältung kann es nicht sein. Die andere Sache könnte halt, dass ich wirklich Allergien entwickelt habe. Könnte auch noch sein. Also vielleicht durch die Schwangerschaft oder einfach ganz generell.
Aber dann würdest du jetzt nicht so husten.
Richtig, das mit dem Husten ist seltsam. Aber es gibt verschiedene Optionen. Irgendwas hat angefangen, schon bevor ich ins Krankenhaus kam. Und zwar schon relativ lange davor, so 2 Wochen oder so, ne? Oder vielleicht 1 Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann, aber als ich im Krankenhaus war, da fing es dann an, dass es wirklich definitiv noch irgendeine Erkältung richtig fett drauf war. Also so richtig diese klassischen 2-3 Tage Erkältung hardcore.
Ja.
Und das war wirklich das, ich meine, am Anfang, der erste Tag, da ist man ja noch auf harten Schmerzmitteln, also zumindest mit dem PDA. Und das klingt dann ab und ich habe dann auch relativ schnell tatsächlich nach neuen Schmerzmitteln gefragt irgendwann, weil uff. Aber ne, diese normalen, ich sag mal, Schmerzen beiseite, hat mich diese Erkältung einfach richtig, richtig umgehauen. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, die wollten mir dazu nichts geben. Nichts. Ich habe gefragt, gibt's hier irgendwas, was mir gegen diese Erkältung hilft? Und die Ärztin sagt, nee.
Ja, weil es ein Virusinfekt. Du kannst da nichts gegen Viren tun. Doch, man kann die Symptome bekämpfen. Dann geht's auch schneller.
Ich konnte halt nicht atmen. Wenn du halt mit einem neugeborenen Kind und du möchtest halt ganz gerne schlafen, wenn das Kind schläft und generell schlafen und heilen und du kannst nicht schlafen, weil du nicht atmen kannst, ist schon ganz schön anstrengend.
Ja, das ist, ich meinte ja auch schon, boah, Jutta soll dir Nasenspray mit ins Krankenhaus schmuggeln, was soll das denn? Das ist richtig, weil ich bin ja so ein Nasenmimi-Mensch, meine Nase ist immer zu. Aber ein bisschen kann ich durchatmen und ich nutze es aus. Und ich krieg auch die Vollmeise, wenn meine Nase zu ist. Das passiert mir halt öfters mal. Deswegen bin ich gerne auch mal abhängig von Nasenspray. Muss ich wieder abgewöhnen. Deswegen kann ich das voll verstehen, weil das geht nicht, wenn die Nase wirklich komplett dicht ist.
Wirklich einfach komplett dicht. An dem Moment, wo ich quasi mich in die Horizontale begeben habe, dicht. Da ging nichts mehr. Und das war tatsächlich die ganze Woche so. Also am Ende der Woche ging es dann ein bisschen besser. Und auch jedes Mal die Hebammen oder Krankenschwestern, die reinkamen, so, und wie geht's dir? Und ich so, hart am Röcheln, so, ne? Ja, geht so, ne? Also ich habe dann irgendwann wirklich angefangen, jeder, die das gefragt hat, zu sagen, ja, atmen geht halt nicht, ne? Aber so körpertechnisch ist in Ordnung.
Ja.
Was erwarten die denn da? Und die so, oh, hast du immer noch hier Erkältungssymptome? Und ich so, ja.
Wie man das so hat, 2 Wochen lang mit einer Erkältung.
Hey.
Haben sie dir gesagt, dass du viel trinken sollst?
das haben sie in der Tat gesagt. Und dass ich dann bitte auf jeden Fall eine Maske anziehen, wenn du deinen Raum verlässt, hätte man so oder so. Also die Vorschrift galt so oder so. Deswegen,
Ja, das liebe ich ja in Deutschland auch, wenn du eine fette Erkältung hast und dich zum Arzt schleppst für eine AU und dir sagen, ja, da kann ich nichts machen. Da kannst du nur viel trinken und Symptome bekämpfen. Ich denke mir so, dafür bin ich nicht hier.
Ja. Ja, warte, aber wir hatten noch, ne, hier, es hieß ja noch, ruf deinen Mann an, bevor, bla bla bla. Und als das Epidural dann gewirkt hat, war die Welt echt in Ordnung. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Das hat, ey, dieser Arzt, der das gesetzt hat, der
Anästhesist.
Ich hab vor dem Anästhesist, vor dem Podcast saß ich noch unten und ich wusste das Wort Anästhesist. Und
wie ist das auch? Wir haben es ja gefailt. Ich glaube, letzten oder vorletzten Podcast haben wir es beide nicht hingekriegt. Und irgendwie, ich schwöre dir, einen Tag später, 15.30 Uhr, saß ich auf der Arbeit und mein Kopf sagte Anästhesist. Manchmal hat man so Dinge, ja.
Ja, ich hab quasi geübt in meinem Kopf vor dem Podcast und es dann trotzdem vergessen. Gut, auf jeden Fall der Anästhesist, der musste ja zwischen meinen Venen arbeiten auch und war aber auch irgendwie nicht so schnell, muss ich gestehen. Also ich habe zwischendurch dann echt gedacht, so okay, Junge, jetzt gib mal ein bisschen Gummi. Also so schlimm, so schwer kann das doch nicht sein, ist doch dein Job da. Genau, aber dann, als das Ding dann erstmal drin war und dann angefangen hat zu wirken, mein Gott, so angenehm. Und dann konnte man so auf dem Bildschirm halt beobachten, boah, jetzt habe ich gerade Schmerzen. Ist spannend. Und man sieht diese Ausschläge, ne? Also wie die Venen und wie hoch die gehen und wie lang die dann bleiben. Und am Anfang habe ich zumindest auch noch gefühlt, während mein Körper halt sich so zusammengezogen hat. Aber das war dann beim Pushen komplett weg tatsächlich. Es ist schon interessant, wenn du gesagt bekommen musst, dass du gerade eine Wehe hast. Tatsächlich besser so als andersrum. Aber ja, ich dachte mir dann auch, mir ging es dann ja gut, ne? Also keine Schmerzen mehr. Und ich konnte Jutto anrufen und er sollte dann kommen. Und die Ärztin, die am Anfang so richtig grumpy war auf einmal mega glücklich, weil mein Progress vom Ganzen echt schnell ging. Und die so, oh je, wie weit ist das denn? Ich so, naja, mit dem Auto 20 Minuten. Ich so, ja. Er muss sich auf jeden Fall beeilen, weil ich bin dann halt von 6 Zentimeter ziemlich schnell auch Richtung 10 gegangen anscheinend. Und dann haben sie mich in diesem, das ist ja so ein typischer, ich sag mal, Gynäkologenstuhl, wo man eigentlich drauf sitzt. Also sie haben dann wirklich dieses Bett zu so einem Stuhl gemacht, wo man halt breitbeinig dann drauf liegt und Beine und Füße werden festgeschnallt. Und ich dachte mir so, boah, wenn die das mit mir gemacht hätten, während ich so hart in Schmerzen wäre, ne? Ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte.
Aber ich glaube, deswegen machen die das auch, wenn du Schmerzen hast.
Richtig. Ja, ohne Witz, ne? Ja. Ich verstehe es, aber auf der anderen Seite, was eine Torture.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch so, okay, in Deutschland zum Beispiel, wenn du dann halt sagst, ich möchte da gerne natürlich ohne Schmerzmittel durch, kannst du dir zumindest deine Position noch aussuchen. Es gibt ja tatsächlich so Hinweise, ich möchte gerne auf der Seite liegen oder ich möchte halt auf allen Vieren und so weiter, was nachgewiesenermaßen bessere Positionen sind, um ein Kind zu gebären, als dieses auf dem Rücken liegen, was übrigens ein Mann erfunden hat. Natürlich hat
es ja, weil man es dann besser sehen kann, ich erinnere mich. Ja.
Und dann auch noch festgeschnallt, also boah, ey. Ja, wunderschön, Geburt, tolle Sache. Auf jeden Fall Jutto hat es gerade so geschafft, quasi anzukommen. Ich habe vorher schon meinte sie, okay, wir müssen pushen, gucken, ob es funktioniert, ne? Und dann quasi üben, in Anführungszeichen. Und die so, ja, läuft gut. Und er muss jetzt auch kommen, weil sonst müssen wir anfangen. Und er ist dann in dem Moment quasi zur Tür rein, wo sie meinte, okay, wir können nicht mehr warten, du musst das Kind da jetzt rausdrücken. Und das lief dann im Prinzip auch relativ straightforward. Meiner Meinung nach auch echt nicht lang. Ich weiß nicht genau, was da als lang oder kurz gilt. Ich habe keine Referenz, ne? Mhm. Es war aber in Anführungszeichen wohl so lang, beziehungsweise das Kind war mit dem Kopf auf dem Weg und ist dann da nicht mehr weitergekommen für lang genug, für so 3 oder 4 Mal Pressen, dass sie ihn dann tatsächlich, heißt es auf Deutsch auch Epi, ich habe schon wieder vergessen, wie das mich eingeschnitten haben.
Ich weiß Dammschnitt. Nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Dammschnitt heißt der Spaß auf Deutsch. Hat meine Mutter gesagt. Wenn das falsch ist, beschweren dann meine Mutter. Und dann kamen sie auch raus. Und ich meine, in dem Fall dachte ich mir auch so, wie gut, dass ich da ein Epidural drin habe, weil das möchte ich auch nicht fühlen. Was mich schockiert hat, war dann tatsächlich, als sie dann das zugenäht haben wieder, wie krass lang das gedauert hat. also ne, aus Vlogs und so hieß es dann, okay, du kriegst halt so einen Dammschnitt, ist jetzt nicht so das mega Schlimmste, ist auch nicht unheard of, ne, ist relativ normal, entweder du kannst halt natürlich reißen oder die schneiden oder so, es ist jetzt wirklich, wirklich etwas, was häufig ist oder häufig passiert und auch schnell heilt eigentlich, aber alle so, ja, und dann wirst du zusammengenäht und alles ist okay, ey, die Frau hat da bestimmt 10 Minuten lang zusammengenäht. Ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauert. Aber es muss halt von in mehreren Dimensionen genäht werden im Endeffekt, ne? Hm.
Ja, und ist jetzt auch nicht so, als würdest du, ich meine, du nähst ja, das, ich finde das total faszinierend, wie Chirurgen das überhaupt irgendwann mal hinkriegen. Du nähst ja mit so, du hast ja das Ding ja nicht in der Hand. Ist ja nicht so, wie wenn du Stoff nähen würdest von der Hand. Du hast ja so ganz andere Nadeln und dann deine Pinzetten, mit denen du das, ist immer wieder faszinierend.
Ja. Also es wird quasi im Ausgang genäht, du musst dann und auch noch außen was nähen. Es ist, da habe ich vorher natürlich auch nicht so drüber nachgedacht. Das ist mir dann so langsam gekommen,
ist als
es
besser, dann so, da, ne? Glaube ich, nicht drüber nachzudenken.
Ja. Genau. Aber ja, tatsächlich nicht so das krass Schlimmste. Es war tatsächlich dann direkt nach der Geburt, wo die, wo dieses, die initialen Schmerzmittel quasi aufgehört haben zu wirken, war das das Erste, was ich gespürt habe, tatsächlich, dieser Schnitt. Ja. Und dann halt erst die anderen Sachen. Aber das war dann relativ schnell wieder weg. Also ich habe so einen Tag lang war der Schnitt der krasseste Schmerz und dann hat der Rest des Körpers aufgeholt und so, wir schmerzen auch, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Aber jetzt so gut 2 Wochen, gar nicht mal knapp 2 Wochen später, bist du ja schon wieder voll auf dem Dampfer, ne?
Soweit. Ja, also die Woche im Krankenhaus, also die ersten 3 Tage war schon echt extrem. Also sitzen, gar nicht so gut. Und da habe ich dann, wie gesagt, auch direkt nach Schmerzmitteln gefragt. Sie haben dann am Anfang so, ja, wie schlimm ist ja? Und ich so, ja, schon, also sitzen ist schon wirklich schlimm. Aber generell aufstehen, also von der Horizontalen, sich irgendwie so in eine Sitzposition oder stehen ist dann gar nicht mal so schlimm gewesen. Ne, weil du sitzt ja dann logischerweise nicht auf deinen benutzten Ausgängen. Ah. Genau, und dann immer dieser Kommentar so, ah, du kannst dich gerne auch hinsetzen. Ich so, ah, also stehen. Stehen ist eigentlich ganz okay gerade. Ja, also die ersten 3 Tage war relativ extrem. Danach haben so, ich sag mal so Sekundärschmerzen das Leben ein bisschen unschön gemacht, aber ich hätte es überlebt. Und dann tatsächlich ab dem Tag, wo ich zu Hause war, also vor einer Woche Samstag, war es im Prinzip okay. Die haben mir noch eine ganze Packung für, ich glaube, vielleicht eine Woche, je nachdem, wie man es aufteilt. Also diese Schmerzmittel wirken so ungefähr 6 Stunden. Und sie haben mir, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viel, das sind 10 Tabletten oder so gegeben. Das heißt, wenn man sie aufteilt, ne, kannst du über ein paar Tage aufteilen, für eine Woche vielleicht, habe ich nicht alle genommen. Also ich habe die ersten 2-3 Tage doch noch tagsüber eine genommen, wenn ich halt irgendwie mit dem Hund noch raus bin und dies und das. Und danach so, okay, ich habe die Schmerzmittel, ich sollte sie nutzen, aber jetzt seit, ich glaube, 3-4 Tagen auch keine mehr genommen. Also alles in Ordnung.
Wie sah denn dann so der Alltag aus?
Ja, zwischen 6 und 7 gab es Frühstück. Frühstück übrigens die traurigste Angelegenheit ever. Also
wie ist das denn da eigentlich? In Deutschland kriegst du so ein trauriges Stück Brot mit einer Käsescheibe oder so.
Also ich glaube, Deutschland ist generell also trauriger.
Ja.
Aber das Frühstück, ich glaube, das lag auch daran, dass ich, die haben mich gefragt, als ich in den Wehen lag, weil das war ja abends eigentlich, ne, wo es anfing, haben sie mich für den nächsten Tag morgens im Prinzip schon gefragt, was übrigens dann nicht dazu kam, weil genau, River ist geboren um 7.38 Uhr morgens. Das ist also schon nach der Frühstückszeit gewesen. Zwischen 6 und 7 Uhr Frühstück. Und sie hat mich gefragt, was möchtest du, japanisches Frühstück oder halt Western Breakfast? Halt Pan oder Reis. Und ich habe dann halt Pan gesagt. Und das ist darin resultiert, Frühstück ist 4 Stücke Brötchen, nenne ich es das jetzt mal. Also es ist wirklich mehr so keine guten Brötchen, wenn du verstehst, was ich meine. Diese soggy, weichen, traurigen.
Ja. Milchbrötchen.
Ja, tatsächlich Milchbrötchen ist ja mehr so süß, aber ich hatte einmal sowas wie Milchbrötchen 2 und dann so 2 normale, ich. Und danach hatte ich immer sowas wie ein Hint von nicht nur Weißmehl. Brötchen zwei und dann zwei, ne, immer, zwei waren immer die ganz normalen, aber nicht süß. Und dann am letzten Frühstück hatte ich tatsächlich viermal diese komischen weiß, weich, traurigen Brötchen. Und dazu gab es eine Suppe und einen Salat. Genau, und dann noch eine Mini-Packung, ich glaube, es waren 20 Milliliter oder so, also wirklich wenig, eine Mini-Packung Marmelade. Und ich denke mir so, okay, ich habe vier traurige Brötchen und eine Marmelade.
Also das muss ich sagen, das Essen war, also mittags kann man sich drüber streiten, aber ich bin ja eh auch Team Trash kennen, war echt in Ordnung in dem Krankenhaus, wo ich war. Vor allem das Frühstück und das Abendessen war erstaunlich gut. Ich hatte da echt genügend Dinge, um sie auf mein Brot zu legen, was ich gekriegt habe.
Also die hier Mittagessen, Abendessen war in Ordnung in dem Krankenhaus. Also es waren vernünftige Sachen, waren frisch gekochtes Gemüse und halt auch dieses klassische mehrere kleinere Sachen, was man im Japanischen halt hat. Ne? Also ein bisschen Salat, ein bisschen von dies, ein bisschen was Eingelegtes, dann immer natürlich noch Reis dazu, irgendwas Suppiges. Also die anderen Mahlzeiten waren echt in Ordnung. Und eine von den Mahlzeiten war dann tatsächlich sogar mit einem Shrimps oder halt Shrimps ist zu klein, ein bisschen was, diese Shrimps in groß.
Garnele.
Ja. Garnele, sowas in dem Dreh. Frisch gehe ich davon aus, oder halt, na, wahrscheinlich gefroren, aber ne, frisch genug.
Mhm.
Konnte man selber poolen. Und so geschmackstechnisch auch echt in Ordnung. Ich bin auch eine Trashcan, aber ich sag mal, geschmackstechnisch war das schon echt okay. Nur das Frühstück war so schon traurig.
Okay. Aber ich glaube, Frühstück ist auch nicht so deine Mahlzeit, deswegen war es wahrscheinlich überlebbar.
Ja, ich hatte aber tatsächlich echt Hunger. Ne? Also wenn das Abendessen war auch um 6, also 6 Uhr morgens Frühstück, dann Mittag so zwischen 11 und 12 und dann Abendessen so gegen 6. Und dann, ich meine, von 6 bis 6 ist schon...
Das stimmt. Das ist tatsächlich so ein Ding, ne, dass du... Ich habe das erstaunlich gut überlebt, weil ich viel Süßkram hatte, weil ich auch viel Süßkram essen sollte, weil das den Speichel anregt. Ist so das Ding, ne, dass die einfach irgendwann random dir Essen bringen, wenn du überhaupt keinen Bock hast. Wobei bei uns war das, das meintest du ja schon, bei dir war es ein bisschen anders, um das mal selber zu spoilern, du hast das Tablett gekriegt, also du isst jetzt und musst es dann selber wegräumen, aber bei uns haben die halt die Dinger immer reingerollt. Mittags war das halt so ein Warmhalteteil, das heißt, wir hatten schon so 1-2 Stunden, wo wir uns hätten aussuchen können, den Kram zu holen und dann wieder reinzustellen. Das heißt, wir waren schon ein ganzes Stück flexibler auch letztendlich. Wir hatten auch eine eigene Kaffeeküche, wo ein bisschen Snacks drin waren und wir uns hätten selbst Kaffee machen können.
Ich hatte zum Glück, also es hieß, wenn du in den Wehen bist, darfst du nichts anderes essen, außer hier Jelly. Im Prinzip in den Wehen, glaube ich, ging es um eine spezielle Sorte Jelly, die halt wirklich nur so zur Hydration gedacht ist. Also nichts, im Prinzip Wasser in Jelly-Form. Mit ein paar Electrolytes oder so. Und das davon hatte ich auch 2 gekauft, aber ich hatte mir auch so in den Koffer geworfen, weil ich nicht genau wusste, was die alles tolerieren. Auch so Jelly mit Zitrusgeschmack oder so hatte ich mir auch noch gekauft. Und da war ich tatsächlich ziemlich froh drum, weil so 1-2 Nächte, wo ich mir so dachte, okay, jetzt noch ein Snack. Ach so, ja, und auch notably, also tatsächlich... Das war nur bei den ersten 2-3 Mahlzeiten der Fall. Ich weiß nicht, ob sie es danach einfach gelassen haben, weil sie gemerkt haben, es interessiert mich nicht oder so. Aber da standen tatsächlich die Kalorien mit drauf. Ich habe so einen Zettel bekommen, also zu jedem Essen stand dann irgendwie mein Name, das Essen, also irgendwie Name zu dem Essen und dann wie viel Reis, wie groß meine Portion Reis ist in Gramm. Und dann insgesamt Essen, Kalorien standen drauf. Fand ich spannend, weil wow.
Fängst jetzt direkt wieder an abzunehmen. Instant, bitte. Zähl deine Kalorien.
Meine erste Portion Reis war auch kleiner als die danach. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob die gemerkt haben, wirklich, das interessiert mich nicht oder es war ihnen dann selber egal oder es ist einfach Common Procedure, dass am ersten Tag man halt nicht so viel Essen bekommt. Ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, die erste Portion Reis waren irgendwie 180 Gramm oder so und dann danach waren es immer 220 oder so. Das stand halt auf diesem Zettel drauf. Warum auch immer. Und ich habe auch, wenn ich mein Tablett zurückgebracht habe zu diesem Wägelchen, man sieht ja die anderen Tabletts. Und da waren dann auch verschiedene Größen von Reis drauf. Und die meisten hatten kleinere Portionen. Ganz seltsam.
Ja, keine Ahnung. Interessant.
Wirklich interessant. Oder aufgrund meines Gewichts, vielleicht war ich einfach schwerer als andere und dann kriegt man mehr oder so. Ich habe keine Ahnung. Alles Hypothesen. Ich werde es nie erfahren. Auf jeden Fall haben sie irgendwann aufgehört, die Kalorien draufzuschreiben. Und ich dachte mir, okay, gut. Sehr seltsam alles.
Okay, und warum warst du dann eine knappe Woche? Wobei, das ging noch. Eigentlich hatte ich mich darauf eingestellt, dass du so mindestens 7 Tage bis 2 Wochen da drin erstmal jetzt versumpfen musst.
So lange ist es tatsächlich nicht. Es sind 5 bis 8 Tage.
Okay.
Ich weiß nicht genau, in welchem Fall es 5 sind, weil ich war 6 Tage.
Ja, Sonntagabend bist du angekommen, Samstagmorgen bist du gegangen.
Also Montag, Dienstag, Mittwoch, dann sind es ja 6 Tage. Mhm. Also 5 und ein paar Stunden am 6. Tag raus.
Ja.
Genau, und 8 Tage ist für, wenn man eine C-Section bekommt, Kaiserschnitt.
Ah, okay. Ja.
Und halt, theoretisch muss man länger bleiben, wenn halt irgendwas nicht funktioniert. Ne? Also ich habe echt geschwitzt zwischendurch, weil bei mir kam das größere Geschäft nicht so richtig raus. Total TMI, aber ich glaube, das ist relativ normal bei Geburten, dass das danach erstmal ein bisschen schwierig ist.
Ja. Okay, weil dann hört sich das, in meinen Ohren hört sich das jetzt nicht so furchtbar übertrieben raus an. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass du in Deutschland direkt nach der Geburt rausgekehrt wirst. Da gucken die ja auch, ob alles wieder so fein ist.
Ja, ja.
Deswegen,
aber mehr so 1-2 Tage und nicht 6.
Ja. Ja, oh, ja. Ich weiß es halt wirklich nicht.
Also ich muss gestehen, speziell auch mit der Erkältung und ganz generell ging es mir dreckig genug, dass es jetzt echt nicht schlimm war. Ja. So am 4. Tag dachte ich mir, okay, jetzt könnte ich gehen. Aber auch, ich glaube, das hatte ich dir da auch mitgeteilt. Ne? So von wegen, okay, ich glaube, jetzt wäre ich vorbereitet genug, um mein Kind genug zu verstehen. Und auch körpertechnisch, genau, könnte ich jetzt, ja, nach Hause. Was wirklich sehr viel geholfen hat, ist speziell halt mit dem Kind erstmal koexistieren und wie man das Kind füttert generell.
Das ist nämlich das, worauf ich es hinaus würde. Was ist denn so, was war denn so dein Tagesablauf? Was haben die dir mitgegeben? Mhm. Und ja.
Genau, also die natürlich nach der Geburt ist das erstmal, die checken das Kind ja auch. Ne? Also die nehmen das Kind erstmal weg und checken alles und ob alles in Ordnung ist. Und man wird aufs Zimmer gebracht und die erste Anweisung ist tatsächlich, schlaf ruhig aus. Ne?
Ja.
Das ist das Wichtigste erstmal. Relaxe deinen Körper. Und irgendwann kommen sie natürlich mit dem Kind. Das Kind ist dann in so einer Schale und tatsächlich ganz gut gemacht. Also vor allen Dingen auch, dass diese Schale, in der das Kind liegt, durchsichtig ist. Das heißt, du kannst auch, wenn man halt im Bett liegt, kann man das Kind trotzdem sehen die ganze Zeit, ne?
Ah, okay, ja.
Finde ich echt, ich meine, da hat jemand mitgedacht, honestly.
Mhm.
Genau, und es hieß dann auch von Anfang an, also du kannst das Kind jederzeit abgeben und es die erste Nacht hatte ich das Kind auch nicht bei mir drin im Zimmer, sondern ne, es hieß, okay, ausruhen, schlafen, du musst dich erholen und dann bringen wir das Kind halt morgens. Und beziehungsweise man konnte sogar auswählen, ob man das Kind halt zum Füttern halt jedes Mal gebracht haben möchte. Also wenn man zum Beispiel Breastfeeding, was heißt denn das jetzt auf Deutsch? Tja, selber füttern.
Ja.
An die Brust setzen möchte.
Ja.
Genau, sie haben mich auch direkt nach der Geburt gefragt, was sind deine Fütterungsziele?
Fütterungsziele?
Ja, so, also möchtest du halt mit der Flasche füttern, möchtest du halt, dass das Kind nur von der Brust isst oder möchtest du gemischt? Und ich habe direkt gesagt, ich würde gerne gemischt machen und gucken, ob es funktioniert oder nicht überhaupt. Man weiß ja nicht, ob man selber funktioniert, ob es überhaupt funktioniert und wie das Ganze so läuft. Und die so, ja, das würden wir auch normalerweise empfehlen, speziell halt am Anfang und so, alles gut, alles fein. Und die haben dann das Kind natürlich gefüttert von der Flasche, als ich geschlafen habe am Anfang, die erste Nacht. Und dann kamen sie morgens und dann haben sie, also die Hebammen dann auch erklärt, wie man an der Brust füttert und so weiter, haben Hilfestellung geleistet und Tipps gegeben. Und jedes Mal, wenn sie dann gebracht wurde oder wenn halt Fütterungszeit ist, die kommen dann halt und checken, ne? Und sagen auch, okay, wenn irgendwas ist, einfach rufen. Man hat so einen Button, dann kann man die rufen. Oder halt hingehen zur Station und nach Sachen fragen. tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie relevant das für Leute ist beim Zuhören des Podcasts, aber es gibt halt verschiedene Hilfestellungen, auch beim Füttern an der Brust und so weiter, die dann wir alle mal ausprobiert haben, bis es halt irgendwas dabei war, was geklappt hat. Das ist schon ziemlich hilfreich. Ich weiß nicht, wer mir das sonst hätte sagen sollen oder wer mir das hätte zeigen sollen. Man hat ja auch, selbst wenn man gute Freundinnen hat, die würden dir ja nicht auf der Brust rumdrücken und sagen, hier, da, oh ja, das funktioniert gut. Und ich fand tatsächlich die Aussage von wegen, oh ja, da kommt irgendwie viel oder wenig raus, sehr hilfreich, weil woher soll ich wissen, was viel oder wenig ist?
Ja.
Und meiner Meinung nach ist so 2-3 Tropfen eher wenig, aber anscheinend war es schon echt gut, weil ich habe keine Ahnung.
Ja, okay, das ist schon mal echt hilfreich. Und dann meintest du, haben sie dir auch irgendwann gezeigt, wie man Baby badet?
Ja.
Und so.
Das war dann, also sie haben das Baby jeden Tag gebadet, finde ich ein bisschen exzessiv, aber okay. Genau, und dann an einem Tag hieß es dann, okay, wir baden jetzt zusammen. Beziehungsweise am zweiten Tag, glaube ich, musste ich mir ein Video angucken, wie man ein Baby badet. Und am dritten Tag musste ich dann das Baby baden. Okay. Also so Stück bei Stück. Das Video war trocken, wie Hölle. Also ich musste ja schon so ein paar komische Videos im Krankenhaus gucken. Über Geburt und über Schmerzmittel und hast du nicht gesehen. Gleiche Kategorie. Furchtbar trockene PowerPoint-Slides mit irgendwelchen Zeichnungen drauf, wie man ein Baby badet. Aber gut. Es ist gut gedacht, gut gemeint. Mhm. Was haben sie noch gemacht? Genau, natürlich, dass das Pampers wechseln, zeigen sie einem auch, wie man das am besten macht, oder das Kind neu einkleiden. Das war dann beim Baden natürlich mit dabei.
Das finde ich auch interessant, weil natürlich würde man es auch selber irgendwann rausfinden, aber das denke ich mir auch so, wie bringst du an so eine Kartoffel Kleider an, dass sich ständig bewegt?
Auch hundertprozentig, also zu sehen, wie, also diese Hebammen, die haben es, ich meine, gut, ist deren Job, ne?
Ja.
Aber wie, mit welcher Geschmeidigkeit die diese Kinder handhaben, ist krass.
Ja, das stimmt. Also das kann ich mir gut vorstellen, nicht, dass ich es jetzt selbst schon mal gesehen hätte.
Ja, es ist wirklich beeindruckend. Oder auch dieses ganz natürliche, oh, das Kind schreit, und dann heben dieses Kind kurz hoch, schütteln das so ein bisschen, weil sie dieses typische auf den Rücken klopfen. Und dann ist das Kind erstmal wieder ruhig, so, oh, das funktioniert? Interessant. Ist jetzt auch so mein Go-To. Ich habe keine Ahnung mehr, was das Kind möchte. Weißt, wenn du so durch alle Sachen durch bist, okay, es hat gegessen, es hat getrunken, ist ja dasselbe. Es ist vorne rein, hinten wieder rausgekommen, alles gut. Klamotten sind frisch, Pampers ist frisch. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, was du möchtest. Erstmal auf den Rücken klopfen. Und für gewöhnlich hilft das verdammt gut. Zumindest halt für die Zeit, wie man es macht. Und wenn man dann aufhört, schreit es wieder. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ja, solche Dinge, ne? Oder halt die japanischen Babyklamotten. Also mal abgesehen davon, dass ich sowieso keine Ahnung habe von Babyklamotten, sind die japanischen Babyklamotten auch noch anders.
Stimmt, davon hatten wir es auch, ne? Dass alles, was du so gesehen hast in Vlogs und hast du nicht gesehen, ganz andere Techniken hatten als das, was man in Japan so kriegt. Ja.
Und ich war mir auch echt gar nicht sicher, ob ich die richtigen Klamotten gekauft habe. Deswegen, also auf meinem, hier, was ich ins Krankenhaus mitbringen sollte, stand auch ein Set Babyklamotten für den Tag von, wenn man nach Hause gehen kann. Ne? Weil im Krankenhaus hat es Klamotten gestellt bekommen, aber für den Tag, wo man nach Hause geht, sollte man halt ein Set Klamotten mitbringen. Ich so, was ist denn ein Set Babyklamotten? Wie wär's, wenn ihr ein Bild dazu packt? Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe dann einfach 5 verschiedene Sachen eingepackt. Und war dann auch in Ordnung. Ich hatte dann im Prinzip ein Set dabei, so ähnlich wie im Krankenhaus. Das war aber Zufall, ne? Weil ich war mir nicht sicher, ob das ist, was ich brauche oder nicht. Und zwar sind das so im Prinzip so Bini, ich nenne sie jetzt mal Yukata, also die man auch so mit so Schleifchen zusammenbindet.
Echt? Ach, süß.
Ja. Und keine Beine dran oder so, sondern einfach nur wie so ein langes Kleidchen. Und wenn die das Kind halt abgelegt haben, dann ist das eigentlich immer ganz cute. Das macht sie auch immer noch. Also wenn man sie hinlegt, dann zieht die so die Beine an, also wenn sie wirklich müde ist, ne, zieht sie die Beine ans ran, und dann kann man das einfach so einmal drum wickeln, weil diese langen Kleidchen halt lang genug sind, um einfach über die Beine zu gehen. Ganz praktisch. Was ich daran nicht so mag, ist halt, du musst mal mindestens pro Unterwäsche und Überwäsche, die haben immer 2 Schichten gemacht, halt 4 Schleifchen binden. The fuck?
I see.
Ja, in den meisten Vlogs, die ich geguckt habe zur Vorbereitung, hieß es, ja, auf jeden Fall das mit Reißverschluss kaufen, weil das ist am einfachsten und am schnellsten. Krieg ich hier nicht.
Einfach.
Ich habe irgendwie...
Sorry, das ist eigentlich schon wie nochmal 5 Schritte zurück. Das wollte ich aber vorhin schon sagen. Und dann habe ich dir so fasziniert zugehört. Ich bin schon erstaunt, dass sie gesagt haben, dass sie empfehlen würden, gemischt zu füttern. Weil eigentlich würdest du erwarten, wir sind in allem noch 50 Jahre zurück. Was du musst, du kannst nur an der Brust füttern. Alles andere ist gar keine Option.
Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, da wissen die das. Wenn Brust nicht funktioniert, musst du halt ne füttern. Du kannst so ein Kind...
Ja gut, ich mein, man kann geht, auch andere Dinge wissen.
Also, ja. Ja, du hast recht. Ja. Aber ja, also ich glaube, da war es dann so, okay, wenn es um, es geht ja dann nicht um die Mutter, es geht ja dann ums Kind. Das Kind darf dann ruhig Milch von der Flasche bekommen. Ich habe keine Ahnung, wirklich.
Ja.
Auch zu dem Füttern, ne? Also Kinder verlieren ja erstmal Masse, nachdem sie geboren sind. Das ist relativ natürlich und normal. Und es hieß dann in diesem Büchlein, was ich bekommen habe, so ab 2 Wochen, also ab jetzt, holt sie das Gewicht dann wieder ein. Aber mein Kind hatte das Gewicht nach der Woche im Krankenhaus wieder drin. Ich bin quasi, also sie war ganz, ich glaube, 10 oder 20 Gramm drunter, aber im Prinzip hat sie innerhalb der Woche das Ganze wieder angefuttert, was schon ziemlich beeindruckend war.
Krass, ja. Hatte ich ja auch schon so den Eindruck, aber ich weiß es ja auch nicht, dass dein Kind echt viel futtert.
Ja. Es war zwischendurch auch schwer, dass der neuen Schicht von, im Krankenhaus wechseln ja die Schichten von Krankenschwestern. Und ich habe ja dann an der Brust gefüttert und wir haben tatsächlich irgendwann mal gemessen, wie viel das ungefähr ist. Und was man dann macht, wie man das misst, ist das Kind vorm Füttern wiegen und danach im Füttern wiegen. Das ganze Kind. Und angeblich so um die 30 bis 40 Milliliter hat sie tatsächlich von mir gegessen. Und theoretisch war das Kind in einem Alter von ein paar Tagen, wo sie so 30 bis 40 Milliliter essen sollte. Also das war im Prinzip genug. Allerdings war das Kind nicht satt. Sie hat dann an der Flasche immer noch 20 bis 40 Milliliter getrunken. Und das dann der nächsten Schwester erklären zu müssen, im Prinzip, okay, ich brauche jetzt auch noch trotzdem noch Milch dazu. Und die so, aber sie hat doch dann genug gegessen. So, naja, guck dir das Kind an. Die frisst quasi meinen Finger gerade auf, wenn ich den in die Nähe ihres Gesichts bringe. Und schläft nicht. Und so, das ist interessant. Und das ist tatsächlich im Prinzip immer noch so. Also jetzt so mit 2 Wochen sollte so 70, je nachdem, welche Skala man anguckt. Ich habe tatsächlich aus, in Anführungszeichen, Verzweiflung auch mal versucht, eine europäische Skala für das Füttern von Kindern zu googeln.
Ah. Ja, verstehe.
Also die japanische sagt 70 bis 80 Milliliter und wenn ich halt international google, dann geht's bis 95 Milliliter oder so. Also durchaus nochmal einen ganzen Chunk mehr für so ein Kind. Und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht mal mehr so eng. Also wenn sie an der Brust getrunken hat und dann trotzdem noch 80 Milliliter trinkt, von alleine. Die spuckt wirklich aus, wenn sie keinen Bock mehr hat. Also ich kann mich relativ gefühlt... Ich bin kein Experte, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen, wenn sie voll ist, ist sie voll und dann spuckt sie diese Flasche halt auch wieder aus. Und wenn sie die 80 Milliliter trinkt, dann hatte sie genug Hunger. Faszinierend.
Ja, ich habe gerade auch überlegt, um irgendwie wieder die Kurve zu kriegen, zu wo ich dich hart unterbrochen habe. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr.
Mit den Klamotten, ne?
Ach, Klamotten, genau, mit dem Reißverschluss, dass du die nicht kriegst. Und dass so über Knöpfchen sind oder Schleifchen oder hast du nicht gesehen?
Hauptsächlich Schleifchen. Weil das die Klamotten waren, die im Krankenhaus benutzt haben, fand ich das jetzt auch gar nicht so tragisch. Also genau das Gleiche halt zu Hause zu haben, hilft zumindest so, was muss ich hier eigentlich anziehen? Ich habe aber dann auch so ein paar Klamotten von Freunden geerbt oder ich habe ein paar selber gekauft. Ein paar von denen haben Druckknöpfe, Also ich habe tatsächlich auch 1, 2 mit Reißverschluss gefunden, aber die sind sehr dünn. Ja. Also ich habe die bestellt und bin nicht so zufrieden. Abgesehen davon, dass das so Anzüge sind, so die klassischen Baby mit Monsies. Füßchen und Ärmchen. Und sie ist halt echt noch sehr klein. Ist also alles zu lang im Prinzip. Kann ich dann später verwenden. Aber ja, die einzigen mit Reißverschluss, die ich finden konnte, bestellbar, für nicht im Prinzip mein Erstgeborenes, also wirklich viel zu teuer, waren im Prinzip Sachen ab 3 Monate alt. Nun ja.
Ja, keine Ahnung, wie man das in Deutschland macht.
kein Schimmer, aber ich meine, es funktioniert. Wir haben diese japanischen Stil. Wie gesagt, weil da keine Beine dran sind, ist es flexibler. Und die Ärmchen sind mehr so T-Shirt und nicht super lang.
Also wird tatsächlich so Yukata-mäßig.
Das ist, ich meine, für ihre Größe tatsächlich besser. Und ich habe dann im Shop so dieses mit den Oktopussen drauf. Ich glaube, du hast das Bild vermutlich gesehen, aber das ja, ist irgendwie auch einfach nur ganz lang, hat auch keine Beine. Wie so ein mega langes Kleidchen kann man dann unten auch zuknöpfen. Oder so ein Schlafsack im Prinzip. In dem Fall nicht unbedingt nur als Schlafsack gedacht, sondern wirklich als Klamotte gedacht, schätze ich. Und ich habe dann noch gefunden, man kann tatsächlich auch so Schlafsäckchen kaufen, wo dann auch so für die Ärmchen Platz ist. Und das ist dann zu. Und es tut mir so ein bisschen leid. Anscheinend ist das natürlich ganz normal, ne? Aber dann ist das Kind halt stuck in dieser Position mit den Ärmchen nach oben.
Oh nein.
Kann natürlich bewegen. Also theoretisch können sie, ich glaube, mit ein bisschen Gewalt auch nach unten bewegen. Aber es tut mir so leid. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Sonnen... wie heißt das von dem Game? Oh, dieser Sonnenritter.
Welches Game?
Ja, ja.
Ich habe gerade eher an diese Kätzchen gedacht, die die Hände auf uns zumachen, wenn sie so nach... Also, das sollten wir vielleicht erklären. Du hast die Arme gerade hoch neben deinen Kopf gehalten. Ehrlicherweise, glaube ich, machen das Säuglinge, aber zumindest deine.
Sehr viel.
Mhm. Ich das auch sehr viel schon tun.
Es scheint eine natürliche Position zu sein, das stimmt, ja.
Ja. Gut. Dann gab es noch irgendwas anderes Interessantes im Krankenhaus?
Apropos Alltag, also man sollte eine Tasse mitbringen, stand auf meiner Vorbereitung. Und ich musste auch meine eigenen hier Stäbchen, Gabel, Messer, hast du nicht gesehen, mitbringen.
Okay.
Fand ich auch interessant. Also, und dann natürlich dazu auch dann Dish Soap. Also man sollte hier Spülmittel. Also, dass man sowas ins Krankenhaus mitbringen muss,
das ich wollte gerade sagen, hast du echt ernsthaft deine Tasse und deine Stäbchen und Besteck immer selber gewaschen?
Ja.
Wow. Krass.
Richtig. Und das habe ich von einer Freundin gehört hier. Bring eine große Thermostasse mit. Also bring bloß nicht, also auf dieser Liste steht tatsächlich einfach nur Tasse. Cup. Und hätte ich wirklich eine ganz normale freaking Tasse mitgebracht, wie oft ich dann zu diesem, es gab einen Wasser- und Teeautomaten, dahin hätte laufen müssen. Alter Schwede.
Ja.
Ich bin echt froh, dass ich habe so ein Jutus. Ich hatte ihm zu Weihnachten einen Stanley Cup gekauft.
Ja.
Weil er seinen alten Starbucks hatte er davor kaputt bekommen hat. Stanley war ja eben hier viral Video bla bla. Und dann dachte ich mir so, okay, für Weihnachten kann man sich's gönnen. Und ich bin so froh, dass ich dieses blöde Ding dabei hatte. Man kann ja davon halten, was man möchte, ne? Aber das hält echt lang warm. Die hatten so ein in diesem Teeautomaten halt grünen Tee. Verschiedene, ich glaube 60 Grad und irgendwie 85 Grad. Man konnte es auswählen. Und das blieb so lang warm in diesem blöden Cup. Not gonna lie, gar nicht schlecht. Ja, aber auch groß genug, dass ich nicht alle 20 Minuten neu laufen musste. Und wie gesagt, ich war ja hart erkältet. Das heißt, ich musste echt viel trinken, um überhaupt irgendwas zum Laufen zu kriegen.
Ja.
Traurig, aber wahr.
Okay.
Das war noch interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Also so, ich wusste, dass es kommt wegen der Vorbereitung, aber jetzt so in ein Krankenhaus diesen ganzen Quatsch selber mitbringen. Ich sollte auch, ist auch seltsam, ich musste auch mitbringen Einlagen. Ne? Man blutet ja nach einer Geburt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das selber mitbringen muss. Ich musste die Windeln für das Kind selber mitbringen.
Okay. Aber ich auch seltsam, wie es in Deutschland ist.
Keine Ahnung. Aber da zum Beispiel hieß es, ich soll mehr als 70 Windeln mitbringen. Das war, das stand nicht tatsächlich nicht im Heftchen, aber das haben die mir mündlich mitgeteilt. Und eine Packung, die ich gekauft hatte, hatte literally 66. Und ich so, ist nicht euer fucking Ernst. Und sie so, ja, dann, ich meine, theoretisch kann dein Partner ja noch nachbringen. Und ich so, okay, ich bringe einfach zwei Packungen davon mit. Auch hart übertrieben, aber gut, ich hatte einen großen Koffer, hat alles reingepasst. Ich habe für mich Windeln quasi eingepackt, für das Kind zwei Packungen Windeln. Und gebraucht hat das Kind nicht so viele. auch irgendwie spannend, weil jetzt gerade braucht das Kind so um die 5 Windeln am Tag. Also die Rechnung geht tatsächlich relativ... Nee, geht auch nicht auf, dann hätte sie ja 10 Windeln am Tag für brauchen müssen. Also warum auch immer sie 70 verlangt haben. Wenn du
8 Tage da gewesen wärst oder so. Oder die haben ja, ja nicht dann vielleicht. Die haben ja nicht hart auf 6 Tage gerechnet, glaube ich.
Aber es kann mir auch keiner erzählen, dass das Krankenhaus nicht mal eine Windel da hätte.
Ja, haben die bestimmt auch im Zweifel. Aber vielleicht haben sie auch gedacht, okay, viele haben halt da nur 5 mitgebracht und ups, alle oder so. Wer weiß.
Who knows, ne? Ja. Aber ja. Also aus irgendwelchen Gründen dachte ich, dass halt ein Krankenhaus Windeln zur Verfügung stellen würde. Aber ich meine, war kein privates, ne? War ein öffentliches. Mhm. Oder wie auch immer das heißt. Ein ja, öffentliches Krankenhaus. Genau, und eine Sache, die ich finde, sie sollten auf diese Liste setzen, als es dann hieß, okay, du kannst nach Hause und wie packst du dein Kind ein? Und sie haben dann tatsächlich mit mir geguckt, welches Set von den 5, 6 Teilen, die ich dabei hatte, halt am besten passt. Es hat auch echt hart geregnet an dem Tag und war kalt. Wir haben sie dann in irgendwie 2, 3 Layers und diesen Schlafsack reingepackt. Und dann meint sie, ja, also die Krankenschwester, ja, es ist doch recht kalt. Hast du noch ein Handtuch dabei? Und ich so, naja, per Zufall habe ich noch ein Handtuch dabei, was ich nicht benutzt habe. Ich hatte 2 eingepackt. Und dann haben wir dieses Handtuch auch noch um das Kind gewickelt, weil es halt draußen besonders kalt war. Und ich so, warum schreibt ihr das denn nicht auf die Liste? Noch ein extra Handtuch fürs Kind oder noch eine Decke fürs Kind oder irgendwie sowas.
Ja. Gute Frage. Was ich in dem Zuge auch interessant finde, wir haben ja schon über deinen komischen Schwangerschaftsgurt, den du für nach die Schwangerschaft mitbringen musstest, geredet. Das war essentiell wichtig, dieses Ding, dass du es hast und benutzt. Was nicht wichtig war, dir beizubringen, wie man dein Kind in der Babyschale sicher anbringt.
Richtig.
Was ja in du meintest ja, es ist Pflicht, das mitzubringen, aber sie haben es bei dir nicht überprüft. Und ich glaube, in Deutschland musst du diese Schale aktiv mit reinbringen, vorzeigen, dass du sie besitzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann auch gucken, dass du dein Kind da drin sicher anbringen kannst.
Ich bin mir
das
auch
sehr,
sehr
sicher. Das war wiederum
in
Japan total egal, aber Hauptsache diesen Gürtel.
Ja, okay, also ich bin mir auch sehr, sehr sicher. Und wir haben darüber vorher auch geredet, dass in dieser Vorbereitung und auch in diesem Heftchen für die Vorbereitung steht drin, dass ich diesen Sitz kaufen muss. Also du musst einen geeigneten Sitz für dein Neugeborenes mitbringen im Auto. Mhm. Und dass das auch geprüft wird, das stand da auch drin. Ich meine, ergibt Sinn, ne, dass das Kind sicher nach Hause kommt. Und deswegen, das war halt auch eine der ersten Sachen, die ich wirklich gekauft habe für das Kind. Also das quasi sicherstellen, dass ich das mit nach Hause nehmen kann. Was wollte ich genau sagen? Genau, und dann hieß es aber, also ich bin davon ausgegangen und irgendwo stand es auch, dass irgendwer das im Auto auch checkt, dass das Ding vernünftig dort im Auto installiert ist, weil es hieß dann, bitte installiert es auch, bevor ihr zum Krankenhaus kommt und nicht erst, ne, also nicht mitbringen und dann halt in aller Hektik versuchen zu installieren im Auto, während ihr das Kind quasi in der Hand habt. Und ich habe das irgendwo in diesen Heften gelesen. Gut, ich war nicht nur bei einem Krankenhaus, ich habe tatsächlich Hefte von 2 gehabt. Es könnte auch das davor gewesen sein, aber ich bin mir sehr sicher, das gelesen zu haben. Und als es dann hieß, okay, du kannst nach Hause, wir dischargen dich jetzt quasi, fragte die Krankenschwester mich allen Ernstes so, oh, und wie kommst du nach Hause? So auf der Hand? Das Kind quasi so auf der Hand, wie so Döner auf die Hand. Dakode? Und ich so, das ist eine Option. Also ganz spannend. Dann habe ich dieses Kind in ein Handtuch gewickelt, auf dem Arm halt zum Auto getragen. Jutto hat den Sitz auch nicht mit reingebracht, weil er hat halt den Sitz direkt ins Auto installiert.
Ja.
Und den hätte man komplett deinstallieren müssen. Ja.
Ja. So gesehen dann vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass er dich mit reinbringen musste, dass wenn er ihn hätte wieder komplett detachen müssen.
Richtig, richtig.
Ja. Das fand ich noch sehr interessant und diese Schwangerschaftsgürtel fand ich auch, was
ich das
sollte.
Ich hab das Ding nicht gekauft, ne?
Also, ja.
Also, Spoiler, ich habe das von einer Freundin geerbt, so ein Ding, und hab's dann halt in meinen Koffer geworfen, weil es stand halt als mandatory auf der Liste. Und sie haben dann tatsächlich im Krankenhaus gefragt, ob ich das Ding dabei habe und so. Und dann geguckt, dass ich das weiß, wie ich das Ding benutze. Sie haben nicht gesagt, dass ich es im Krankenhaus benutzen soll, aber es hat auch niemand. Und ich habe versucht, das zu googeln. Ab wann und wie lange man dieses Ding denn theoretisch benutzen sollte, wenn es denn überhaupt eine echte, nachgewiesene Funktion hat. Auch das habe ich nicht herausgefunden.
Ja. Ich habe von diesen Dingern auch einfach noch nie gehört, keine Ahnung.
Also, um das zu beschreiben, das ist so ein Gurt, halt stretchy, den man um seine Hüfte bindet. Es geht nicht um den Bauch, sondern es geht um das Zusammendrücken, Compression von Hip, also Hip Compression, das Zusammendrücken der Hüfte, weil die ja sich erweitert beim
Gebären.
Beim Produzieren, beim Gebären, ja, des Kindes. Und in der Theorie dieser Gedanke, okay, die Hüfte weitet sich und dann möchtest du man die ihre Ursprungsposition zurückschieben, kann ich irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, der einfach passiert oder im schlimmsten Fall halt in Anführungszeichen nicht passiert.
Das Einzige, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil da bin ich wieder beim Beckenbodentraining, was irgendwann mal wichtig werden sollte. Und komme auch zu der Frage, gibt es da so eine Nachsorge, weil das, was ich auch, dass die Hebammen dich noch besuchen in Deutschland regelmäßig eine Zeit lang?
Ja. Also, da muss ich gestehen, da hörte dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen mein Japanisch zwischendurch kurz auf. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber zu verstehen, ob diese Hebammen jetzt wirklich kommen oder ob ich die buchen muss, da hat's irgendwo ist da was falsch abgebogen in der Erklärung. Und die in dem Moment zuständig war für mich, Hebamme, die mir das im Krankenhaus erklärt hat, meinte, es gibt wohl verschiedene Optionen und für mich zuständig wären wohl die von der Stadt. Ich so, okay, wenn du das sagst. Und da müsste man muss man ein Formular einreichen und einen Brief hinschicken oder anrufen oder so. Und sie meinte, ja, das können wir vom Krankenhaus für dich machen und die quasi bestellen, dass die bei dir vorbeikommen. Möchtest du das? Nicht so, die andere Option wäre, dass ich das selber machen muss, richtig? Und die so, ja. Ich so, ja, okay, dann bitte tut es für mich. Und die so, das kostet aber ein bisschen. Ich so, was kostet das denn? Die so, ja, 800 Yen. Und ich so, ja, bitte tut es für mich. Mhm. Also ich habe gesagt, sie sollen diesen Brief, es war anscheinend ein Brief, den ich schicken müssen mit dem Formular. Ich habe das Formular ausgefüllt. Also ich habe meinen Namen, meine Adresse, mein Telefonnummer drauf eingetragen. und die haben gesagt, sie kümmern sich darum. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das A muss, ob das B normal ist und ob das C nun jetzt wirklich eintritt. Ich habe keine Ahnung.
In Deutschland ist es eher andersrum. Da musst du das stark vor der Krankenkasse verargumentieren, warum du sie nicht noch zu Besuch haben möchtest.
Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass hier niemand jemals auftauchen wird. Aber was ich machen muss, das... Ja gut, muss, ne? Aber was halt vorgeschrieben ist, dass ich nach 2 Wochen ist eine Nachsorgeuntersuchung und nach 4 Wochen ist eine Nachsorgeuntersuchung. Und interessanterweise, nach 2 Wochen geht's um mich anscheinend. Da kann ich alleine auftauchen, müsste nicht mal das Kind mitbringen anscheinend, so wie ich es verstanden habe. Und die 4-Wochen-Untersuchung ist ich und das Kind und der Partner soll dabei sein. Und ganz komischerweise, ja, ich sehe schon, wie Ela mit den Augen rollt. Das ist nie gut geendet bisher, wenn es hieß, der Partner soll dabei sein. Stand auf der Liste auch, man soll heißes Wasser mitbringen. Und ich habe diese Frau wirklich angeguckt, die Hebamme sagt, weißt du, in dem Moment, wo du wirklich alles hinterfragst, ob du wirklich verstanden hast, was die Frau wirklich gesagt hat, sie so, und du musst heißes Wasser mitbringen. Und ich gucke sie so an, wie zum Henker soll ich heißes Wasser mitbringen?
Und warum?
Also ich meine, klar, Thermoskanne, theoretisch, ne, das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Aber ich habe wirklich in diesem Moment, habe ich sie angeguckt und gesagt, wie soll ich heißes, also garantiert heißes Wasser mitbringen? Weil so eine Thermoskanne wird auch irgendwann kalt und meiner Erfahrung nach wartet man im Krankenhaus immer relativ lang und sitzt da rum wie bescheuert und so. Also auch, wenn man einen Termin hat.
Hätten die nicht Zugang zu heißem Wasser und wie viel?
Das war halt auch mein nächster Gedankengang. Warum muss ich von zu Hause anreisen und heißes Wasser mitbringen? Wie bescheuert klingt das denn? Das Krankenhaus hat doch heißes Wasser. Und wofür? Anscheinend habe ich ja schon, also wenn es darum geht, halt hier diese Kindernahrung zuzubereiten, das habe ich doch dann schon 4 Wochen lang gemacht.
Ja, durchaus.
Was wollen die denn dann noch prüfen? Warum muss... Also ich werde davon berichten, was genau passiert, aber das war so der Moment, wo ich dachte, bin ich das Problem? Verstehe ich gerade alles falsch? Oder fragt die wirklich gerade, ob ich heißes Wasser in eine Thermoskanne mitbringe für ein 4 Wochen Nachsorgeuntersuchungsding? Ah.
Das ist
sehr seltsam.
Das ist wirklich seltsam. Okay. Ja, da keine Ahnung. Also natürlich gibt's auch regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen zusätzlich, aber in welchem Turnus die sind in Deutschland, kein Schimmer. Ja.
Ja. Ja, danach kommen natürlich auch noch andere Sachen, sowas wie Impfungen und hast du nicht gesehen. Ja. Also ich habe tatsächlich erstens habe ich ja ein Couponbuch, wo noch ich sehe noch, wie viele Coupons übrig sind für irgendwelche Appointments. Das ist auch ganz interessant. Und dann habe ich ja dieses Mutter-Kind-Buch oder wie auch immer das heißt. Wo dann auch alle Sachen eingetragen werden. Das heißt, ich sehe, okay, es gibt noch Eintragungen, bis das Kind 2 Jahre alt ist oder so. Also es gibt noch einige Sachen, wo es hin muss. Ich werde dann sehen, was so passiert.
Ja. Bin ich aber froh, dass die Kinder noch impfen und die dann nicht so völlig bekloppt sind, weil Japan und Impfen ist ja ein schwieriges Thema grundsätzlich.
Ja. Aber das ist tatsächlich alles okay, so wie ich das beurteilen kann. Alle Impfungen, alle vernünftigen Impfungen dabei.
Sehr schön.
Aber irgendwie, also irgendwas war damit. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Eine von den Müttern, die innerhalb der letzten 1-2 Jahre Kinder hatten, meinten, dass es irgendwie im Vergleich zu Deutschland später passiert, das mit dem Impfen. Also so, wir reden über Monate, also 1-2 Monate später oder so. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die Aussage war.
Okay. Ja, okay.
Solange es passiert.
Da kenne ich mich nicht genug aus, um abzuschätzen, welche Folgen das hätte, wenn du ein Kind 2 Monate später impfst oder auch nicht.
Keine Ahnung. Ach so, der apropos, ne, also das geht so ein bisschen Hand in Hand, aber der Tonus in Japan ist auch, dass du eigentlich mit deinem Kind nicht rausgehst im ersten Monat und speziell auch nicht unbedingt rausgehst, bis es geimpft ist. Gut, verstehe ich für halt Orte, wo sehr viele Leute sind. Aber ich war jetzt zum Beispiel mit dem Kind schon draußen. Ich meine, abgesehen davon, dass du nach Hause fahren musst und so.
Ich glaube, das ist generell so ein Asien-Ding. Das wissen wir von einer Vloggerin auch, die wir beide gucken. Die hat ja das komplett chinesische Ding durchgezogen. Da darfst du ja wirklich gar nicht einen Fuß nur vor die Tür sitzen, den ersten Monat. Was, glaube ich, im Westlichen in Deutschland eher das Gegenteil ist. Da ist, glaube ich, eher so die... Denkst du, musst dein Kind mindestens eine halbe Stunde lang im Kinderwagen durch die Gegend rollen draußen.
Ja. Und dann ganz krasses Gegenprogramm ist ja auch Norwegen, ne? Also wo die Kinder dann auch draußen schlafen und so. Also weil frische Luft tut ja gut und alle.
Ja. Ja, bei uns ist auch eher so, also wenn du mit deinem Säugling nicht einmal am Tag draußen bist, dann Rabenmutter, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall. Ja.
In der Tat. Ja, deswegen, also ich persönlich sehe das jetzt eher so, wenn ich mit dem Kind halt raus möchte und raus, also hauptsächlich möchte und das auch kann, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Es ist gar nicht so einfach mit einem Neugeborenen, sich draußen rumzubewegen, musste ich feststellen.
Alleine und mit Hund, ja.
Ja, richtig, richtig. Das ist jetzt einmal passiert und es war nicht die beste, also es hat funktioniert, aber es war ein bisschen so, oh je. Das arme Kind, ich hatte wie heißt das auf Deutsch? So ein Wickeltuch.
Ja.
So ein Tuch um den Körper gebunden und das Kind da drin. Und sie ist halt doch noch relativ klein, mit knapp 2 Wochen, ne? Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass sie erstickt.
Oder in diesem Tuch verloren geht. Ich glaube, so kann man das gut oder beschreiben.
Oder rausfällt. Ja. Im Tuch verloren geht oder halt irgendwo durchfällt und sonstiges. Und deswegen es war nicht super gestresst, aber angenehm ist halt auch anders.
Gibt's nicht auch so Harnisse, wo man Kinder reinsetzen kann? So Alternative zum Tuch? Keine Ahnung.
Also das Ding, was ich benutzt habe, war schon so ein Tuch, das schon zusammen war. Also das ist im Prinzip so eine Art Harness mit aussehend wie ein Tuch oder ich sag mal, die Stoffqualität ist Tuch und dann kann man dazu noch einmal wickeln. Es war also im Prinzip alles ganz sicher. Da konnte nicht wirklich was unten rausfallen, weil es halt unten auch zusammengenäht ist. Aber ich muss gestehen, eine Freundin hat mir eins von ihren Tüchern, weil sie meint, sie kam mit einem langen Tuch gar nicht zurecht. Und ich habe das jetzt mit ihr einmal ausprobiert, so zu Hause. Ich war nicht draußen mit ihr, mit in diesem Tuch. Aber weil man das dann besser zusammenziehen kann und auf die richtige Höhe hochziehen und so, also im Gegensatz zu etwas, was schon gesetzt ist, ne, also was schon fest zusammengenäht ist, fand ich das die kurze Erfahrung mit dem Tuch tatsächlich besser, muss ich gestehen. Weil sie so kurz ist und dann darin nicht komplett verschwindet.
I see. Ja.
Ich wollte noch irgendwas anderes zu Ende erzählen, aber ich glaube, das ist jetzt weg.
It's lost. Sorry.
Kein Problem.
Okay. Ich glaube, ansonsten, ach doch, eine Sache, die du mir auch erzählt hast, die ich ganz interessant fand, ist, dass sie dich jeden Abend fragen, ob das Kind bei dir schlafen soll oder ob sie es mitnehmen die Nacht über, dass du dich ausruhen kannst. Und mit der ersten Nacht, und dass das auch sehr abhängig von den Leuten ist, die gerade die Kinder betreuen, wie die das finden, wo du ja schon in der ersten Nacht meintest, nein, kann bei mir bleiben, alles gut, dann war Schichtwechsel und dann meinte die andere, die neue Hebamme, bist du bescheuert? Absolut gar nicht. Ich nehme dein Kind mit.
Richtig, richtig. Also die erste Nacht war ja dann tatsächlich, also ne, ich bin ja morgens auf mein Zimmer gekommen, das heißt nach einem ganzen Tag, also es war nicht mehr krass schlimm, aber ne, es ist immer noch die erste Nacht gewesen, wo dann die erste Hebamme oder Krankenschwester so meinte, ja, nee, dann bringe ich dir jetzt das Kind für die Nacht. Und dann die nächste, die dann die Nachtschicht angefangen hat, so, wie bist du denn bescheuert? Und sie meinte so, ja, du hast dein Kind ja schon 2 Tage, guckt so auf meine Karte, die da hängt, ne? Ja, bist du bescheuert? Das Kind ist heute Morgen geboren. Wir nehmen das mit, du musst schlafen. Das war schon ganz witzig. Also die speziell diese Frau war ein bisschen älter als die anderen. Die meisten waren relativ jung. Mhm. Und die war so geschätzt, vielleicht Anfang 40.
Ja.
Ich vielleicht Anfang 50, wirklich schwer für mich zu, ne?
Aber sie hatten es richtig schwer für mich auch.
Aber sie kam mir sehr erfahren rüber und auch sehr supportive so gesehen, ne? Also und die Frau hatte so ein bisschen mehr Meinung, sag ich mal.
Ja.
Hat mehr gequatscht. Ich habe auch mit ihr, glaube ich, am meisten zwischendurch einfach so random irgendwas gequatscht. Und einfach so eine bubbly, opinionated personality quasi.
Positiv Japan gemeint. Hard to come by. Also
richtig,
gar
richtig.
Nicht so häufig in Japan vertreten.
Das stimmt, genau. Und die anderen waren, ich sag mal, eher typisch japanisch. Sehr freundlich. Aber sehr protokollfolgend.
Also ich möchte jetzt auch dazu fügen, zumindest auf jeden Fall im Arbeitskontext so jetzt, weil die sind ja in diesem Moment in einem Arbeitskontext und da ist es eher seltener.
Ja. Also keine von denen, also speziell die Krankenschwestern / Hebammen waren alle sehr, sehr freundlich und hilfreich. Mhm. Die einzigen, die irgendwie so ein bisschen bitchy waren, waren halt tatsächlich die Ärzte. In dem Fall Ärztin. Sie war im Prinzip auch nett zu mir, wenn sie dann im Zimmer war, aber dann halt so irgendwie, ich glaube, das erste Mal, als ich nach Schmerzmittel gefragt habe, hieß es auch, wir müssen es erst prüfen. So irgendwie, was ich verstehen kann, ne? Aber ich meine, die haben da jeden Tag Mütter und wissen eigentlich ganz genau, wie auch immer.
Ja.
Es kam immer so leicht bitchy rüber, muss ich gestehen. Und dann kam sie 1-2 Mal und hat mir dann irgendwie auch erzählt, dass sie irgendwie bald demnächst eine 3 Monate oder 4 Monate nach Kanada geht. Also deswegen wollte sie Englisch üben. Sie war auch eine der einzigen, die versucht hat, mit mir Englisch zu reden. Aber ich habe mich so ein bisschen benutzt von ihr gefühlt. Also sie kam dann halt rein, um ihr Englisch zu testen und nicht unbedingt, um mir besonders zu helfen oder nett zu sein oder sonstiges. Ja. Gefühlt. Ich weiß natürlich nicht, was ihr wirklicher Beweggrund war. Abgesehen davon, dass sie mich untersuchen musste. Beziehungsweise, nee, musste sie nicht mal. Also für die Untersuchung, die sie dann halt geguckt, zum Beispiel, ne, heilt es vernünftig am Tag 3 oder so, geht man eigentlich in so einen Untersuchungsraum. Ich glaube, an dem einen Tag, wo sie bei mir reinkam, hatte sie tatsächlich keine andere Agenda, als mit mir Englisch zu reden. Die Ärztin. Und ich so mit triefender Nase, ja, und wie sieht's aus mit Nasenspray? Habe ich nicht bekommen. Ja, und dann gab es noch einen Arzt, der war für das Kind zuständig, der war also der Kinderarzt / Babyarzt. Und der kam 2-mal rein, um das Kind zu testen in der Woche. Und beides Mal hat er genau das Gleiche gemacht. Und so richtig nach Protokoll, also alle Reflexe vom Kind einmal durchgegangen. Und beim zweiten Mal dachte ich mir, das hast du doch vor 3 Tagen schon mal gemacht. So, okay, wir machen das Ganze also noch mal genau so. Okay, und das Kind ist immer noch funktionsfähig. Klasse. Und dann immer dieses, hast du irgendwelche Fragen? Und echt, wenn du keine Ahnung hast, also jemand auf TikTok hat das Ganze mit dem Kinderkriegen so beschrieben, du bist jetzt CEO einer neuen Firma, eines Fachbereiches, von dem du noch nie was gehört hast.
Ja,
das und dann halt die Frage, okay, hast du Fragen oder hast du irgendwelche Sachen, die du wissen möchtest? Ich so, ich weiß nicht, was da ist, was ich wissen muss. Deswegen ist es sehr hart, jetzt etwas zu fragen. Einmal hatte ich dann eine Frage, und zwar haben sie die Temperatur vom Kind gemessen und es kam bei 37,5 raus oder so. Mhm. Und ich so, oh, ist das okay? Ist das für ein Kind normal? Und die so, hast du das nicht in deinem Buch gelesen? Und ich so, jetzt habe ich eine Frage und jetzt werde ich hier von der Seite angeschissen. Ist übrigens normal. Ist eine normale Temperatur.
Ist auch bei mir eine normale Temperatur.
In Europa ist 37, irgendwas noch nicht Fieber. Ne? In Japan gilt das als Fieber. Okay, alles, was über halt 36,9 geht, ist immer Fieber.
Fast immer Fieber.
Ja, ich auch. Ich war die ganze Zeit in diesem Krankenhaus und habe ständig 37,1, 37,3. Mhm. Und die so, du hast leichtes Fieber. Und ich so, ich glaube, das ist mein Normalzustand.
Erhöhte Temperatur, ja, heißt das dann eigentlich in Deutschland. Aber auch 37, ich glaube, erst ab 37,5 oder so geht erhöhte Temperatur überhaupt erst los. Not sure.
Ich weiß es nicht. Aber also meine Normaltemperatur ist auch irgendwo bei 36,8 oder was auch immer. Who knows? Aber ich hatte eine verfickte Erkältung und tatsächlich Fieber zwischendurch.
Ah, vielleicht. Ja, wobei für eine Grippe war es vielleicht nicht schlimm genug. Also war dann schon eine richtig ordentliche Erkältung.
Ja. Fieber ist auch häufig vom Körper halt wegen, ne?
Ja, ist beschäftigt. So, genau. Gut beschäftigt. Der Körper gewesen.
Irgendeine von den Krankenschwestern meinte dann auch so, weil die haben unter dem Arm gemessen, es kann daran liegen, dass deine Brüste gerade Dinge tun, weil die besonders warm werden oder so. Und dann musste ich halt unter der Zunge messen und da war es meistens sehr viel kühler, tatsächlich. Auch spannend. Was mich daran genervt hat, ist, dass das Thermometer für unter die Zunge literally hat irgendwie, ich habe die Zeit nicht gemessen, aber es fühlte sich an, wie 10 Minuten hat das gebraucht, bis zum Schluss kam, welche Temperatur vorherrscht.
Das ist aber so ein richtig altes Thermometer, weil da hast du noch richtig lange gebraucht eigentlich, um das. Ist das noch so mechanisches in Anführungszeichen, also eins mit Liquids?
Ich habe keine Ahnung. Das für unter den Arm war relativ schnell und das für unter die Zunge hat sich hart Zeit gelassen.
Aber wahrscheinlich also war es dann auch deutlich genauer.
Vielleicht. Vielleicht war das halt so der weil es halt schon das zweite, wer ist das hier so, Proof ist. Also du checkst unterm Arm, oh shit, vielleicht Fieber. Jetzt checken wir unter der Zunge. Und um das jetzt nochmal genauer zu haben, war das dann ein spezielles. Ich habe keine Ahnung. Es hat extrem lang gedauert. Und jedes Mal, wenn es dann hieß, okay, wir müssen unter der Zunge messen, habe ich die schon so angeguckt, müssen wir wirklich? Die so, ja. Und die Frau hat es dann auch jedes Mal vergessen, hat mir Fragen gestellt, während ich dann also mit dem Ding unter der Zunge sitze und sie halt angucke und denke mir so,
es ist wie Zahnärzte, Frau, die mit dir eine Unterhaltung führen wollen. Ich denke mir so, du hast deine beiden Hände in meiner Fresse. Wie soll ich dir antworten?
Ja.
Aber die erwarten das auch. Ich sag dann halt einfach nichts. Und ich denke mir so, werden sie schon selber merken. Das funktioniert nicht. Die erwarten, dass das, du mit denen antwortest. Natürlich können sie es, wahrscheinlich sind sie trainiert darauf, zu verstehen, was man sagt, auch wenn man zwei Hände im Mund hat. Aber nicht so meins.
In Deutschland könntest du ja wenigstens noch böse gucken oder so, ne? Aber in Japan legen die dir immer dieses Handtuch über die Augen. Das heißt, ich könnte sie nicht mal böse angucken.
Oh, das würde ich nicht. Nee, das würde ich runterreißen. Das könnte ich gar nicht.
Ich finde es persönlich tatsächlich ziemlich angenehm. Ich muss niemanden awkward angucken oder sonstiges. Und wenn du da so rumliegst und sie das Handtuch drauf liegen lassen, ich bin schon mal eingepennt. Ja, übrigens noch eine Sache zum Alltag im Krankenhaus. Duschen.
Ja.
Musste man irgendwie so ein Appointment buchen. Und die haben mir das erklärt. Hier ist, da war so ein Board, wo dann die Zeiten für, die hatten, auf dem Board waren nur 2 Duschen. In der Realität waren es eigentlich 3, aber keine Ahnung, wofür die dritte dann da war. Mhm. Und dann konnte man gucken, wo schon gebucht wurde, in welchem Timeslot, und man konnte sich dann einen aussuchen, theoretisch, und musste dann Bescheid sagen, ich möchte diesen Timeslot haben, ist der noch frei, kann ich den buchen? Und ich habe diesen Zettel hier rumlegen, zum Beispiel das Ding hier. Mhm. Wenn es dann erfolgreich war, hat man einen kleinen Zettel bekommen, wo drauf steht, Schauer 1, 15 bis 15.30 Uhr Slot gebucht. Und dann konnte man genau zwischen diesen Uhrzeiten dann duschen gehen.
Das ist auch übrigens eine interessante Erkenntnis, ist, dass du dich in Japan ja jeden Tag duscht. Oder wäschst, ja doch, duscht eigentlich auch. Jetzt Katzenwäsche würde, glaube ich, nicht zählen. Und aber nach der Geburt auf einmal nicht.
Das ja, ich habe dann halt gefragt, wann kann ich duschen? Und dann hieß es, okay, du musst halt erst gecheckt werden, ob ne körpertechnisch das so in Ordnung ist. Okay, soweit verstehe ich's, ne? Und dann war das quasi alles okay. Und ich so, okay, cool, kann ich dann für heute Abend duschen? Ich so, was, du möchtest heute Abend schon duschen? Ich so, ja, natürlich.
Weißt du, wodurch mein Körper gerade alles durch ist? Natürlich will ich duschen.
Oh mein Gott. Ja. So verschwitzt und verklebt und...
Ja.
Vor allen Dingen auch, ich war, ja, slight die Thema, aber wenn du halt dein neugeborenes Kind auf den Arm nimmst, das ist nicht gewaschen.
Ach, haben die das doch gemacht? Ich habe mir das überlegt, ob sie das vorher doch mal abputzen und waschen, aber machen sie das. Ja, das fand meine Mutter auch sehr uncool. Das hat sie mir auch irgendwann
erzählt. Nee, aber das ist tatsächlich besser fürs Kind. Also ich wusste auch, dass das so passiert. Aber dann halt, weißt du hast den ganzen Schmuck ja immer noch an dir.
Ja.
Und dann zu fragen, möchtest du wirklich heute schon duschen? Ja, doch, eigentlich ja schon.
Ganz dringend.
Ich hatte sogar noch immer Blut von meinem eigenen Arm quasi am Arm. So, weißt du, linker Arm voll geblutet, mein Gesicht. Also ich hatte das Kind quasi auf der Brust und auch meinen Kopf an ihrem Kopf und so, ne? Also überall Schmuck. Und nicht, dass das besonders schlimm ist. Ich habe da auch eine hohe Toleranzgrenze. Aber ja, doch, ich würde gerne duschen.
Vor allem hatte das ja schon alles, jetzt mache ich es noch ekliger, Kruste angelegt eigentlich zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das war ja schon,
und das,
am Montag kam River und das war wann, Dienstagabend oder Mittwoch sogar erst?
Das war, gute Frage, ich weiß es schon gar nicht.
Es war auf jeden Fall eine Weile auch noch eigentlich.
Ich glaube, es könnte echt Mittwochabend gewesen sein. Ja. Und das Kind wird ja auch 2 Tage nicht gebadet, also das Kind hat die ganze Zeit noch diese Kruste an sich. Mhm. Bis das halt auch irgendwie stabilisiert. Ich weiß nicht ganz genau, was der Grund ist. Ich habe es mehrfach schon in Vlogs gehört oder gesehen und so weiter, dass das normal ist. Und dann, als sie dann ihren Kopf auch gewaschen haben, haben sie mir auch irgendwie mehrfach vor Bescheid gesagt. Das ist halt so ein Milestone für das Kind, ne? Dass, okay, jetzt können wir wirklich das Kind waschen, komplett. Mhm. Ich so, ja, bitte tut es. Weil so langsam wird's crusty. Crusty dusty. Mhm. Aber ja. Solange es halt alles im healthy Rahmen ist, ist das schon okay. Aber ich war schon ziemlich schmuckig, als ich dann endlich so, boah, Halleluja, du Schmuck.
Ja, einfach irgendwie auch interessant, weil sonst ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall.
Ja.
So mindestens einmal am Tag duschen, sonst bist du widerlich.
Ja. Ich habe dann auch konsequent jeden Tag geduscht, aus mehreren Gründen. Auch einfach, weil man, das ist auch angenehm irgendwie, ne? Und man hat nicht viel zu tun.
Ich würde gerade sagen, Beschäftigungstherapie, Dusche.
Ich habe wirklich, meine Haare waren jetzt nicht so richtig hart davon begeistert, muss ich gestehen. Aber ich war dann auch irgendwie zu faul, nicht alles zu duschen im Krankenhaus. Also so mit Haare, ohne Haare Geschichten oder so. Ich habe einfach komplett geduscht und mit den Konsequenzen von Nestern gelebt und die dann, ne? Man hat ja wenigstens Zeit, die Nester wieder rausgekämmt. Was wollte ich sagen? Ach so, hier habe ich vorher auch nicht hart drüber nachgedacht, aber zum Glück haben sie es mir von sich aus mitgeteilt. Föhn gab's. Da lagen einfach so 3-4 Föhns rum, die man sich nehmen konnte und dann wieder zurückbringen. Das war ganz gut. Ansonsten Shampoo musste man selbst mitbringen. Handtuch, auch so eine Sache, ne? Auf meinem, ich soll halt Handtuch mitbringen, stand drauf auf meiner Liste. Ich habe allerdings auch eigentlich vorher schon mitgeteilt, dass ich es okay finde, mir Handtücher und diese Krankenhausklamotten zu leihen. Das kostet irgendwie 400 Yen am Tag oder so. Und ich so, ja, gebt mir den Shit, dann muss ich mich darum nicht kümmern. Die waren zu spät dran. die haben, natürlich haben die mich nach der Geburt in, oder beziehungsweise während der Geburt in so ein Ding gepackt. Und ich habe dieses Ding halt dann auch bis Mittwoch angehabt. Ich glaube, das war noch so ein anderes Ding, was mich so richtig schmockig hat fühlen lassen. Ich hatte die gleiche Klamotte, ne, dieses eine Ding, Überwurfding, was man im Krankenhaus bekommt, von Montag, also oder von Sonntagnacht, bis ich Mittwoch geduscht hatte an. Und als ich Mittwoch geduscht habe, habe ich dann das eine Ding, was ich selber mitgebracht habe, weil auf der Liste stand, bring einen Pyjama mit, den man vorne öffnet. Und ich habe zum harten Tät Augen gerollt, weil ich wusste, ich habe eigentlich dieses Formular unterschrieben, dass ich die Krankenhausklamotten bekomme, habe es aber trotzdem widerwillig gekauft und eingepackt, ne, weil es auf dieser Liste steht. Es ging nicht anders. Ich musste es mitbringen. Und das habe ich dann angezogen nach dem Duschen, weil was anderes hatte ich nicht. Ich habe vorher sogar Bescheid gesagt, ich brauche ein neues Klamottendings und eigentlich auch die Handtücher, die mir versprochen worden sind. Nächstes Jahr bringen wir und es kam nicht. Und ich so, okay, ich gehe duschen, ich habe eine Sache selber dabei, ich hatte ja auch ein Handtuch selber dabei, ich hatte sogar zwei Handtücher selber dabei. Und es war so alles okay und geregelt. Und dann ich glaube, das war Donnerstag abends. Oder war es sogar schon Freitag? Ich glaube, so am Donnerstag habe ich ein Klamottending bekommen und ein Handtuch. Und das war Freitagabend, also wirklich komplett useless, wurden mir dann drei Klamotten und drei Handtücher gebracht.
Doch, man so abrechnen am kann, Abend, oder was?
Ja, vielleicht. Am Abend, bevor ich am nächsten Tag nach Hause gehe, bringt das natürlich herzlich wenig.
Toll, ja. Das ist schlau. Okay. Ich glaube, sowas gibt's in Deutschland übrigens nicht. Da bring your own towel und Kram. Komplett.
Bringt man das in Deutschland selber mit?
Ich habe meins mitgebracht. Ich hatte keine Handtücher da. Allerdings auch. Gut, ich war so ein Spezialfall. Ich habe ja gestrahlt. Also ich weiß gar nicht, wie es im Standardbetrieb ist.
Ja, ich muss gestehen, ich war im Deutschland tatsächlich nur mal länger im Krankenhaus, als ich selber sehr klein war. Deswegen, ich habe keine Ahnung.
Ich bin mal im anderen Aufenthalt hatte ich mein Handtuch selber mit. Ich weiß es aber nicht mehr.
Ich weiß, als ich also die einzige andere Erfahrung ist Norwegen Krankenhaus eine Woche. Da war ich aber so dermaßen kaputt, da konnte ich gar nicht. Da habe ich nicht geduscht. Hab ich da geduscht?
Okay, die Handtuchfrage. Wird die Gesellschaft spalten? Ich weiß auf jeden Fall, bei meinem letzten Aufenthalt habe ich es auf jeden Fall mitbringen müssen. Da gab es keine Handtücher.
Also ich bin ja in dem Moment, wo ich da ins Krankenhaus kam in Norwegen, das war ja nicht geplant. Ich bin ja im Endeffekt zu einem Arzt, weil es mir richtig hart schlecht ging. Und der so, ich rufe jetzt entweder einen Krankenwagen oder du fährst sofort selber ins Krankenhaus. Da habe ich ja überhaupt nichts mehr einpacken oder sonstiges können. Das war im Prinzip so, Notfall, ab ins Krankenhaus. Sonst verreckst du uns hier. Ja, ich weiß noch, dass die Freundin hat mich ja gefahren und ich weiß noch, ich habe zu Hause einfach nur das Übliche, weißt du, so Portemonnaie hast du nicht gesehen, ich glaube, das hatte ich eh schon dabei, aber so ganz rudimentär Handy, Ladekabel, Portemonnaie und das hatte ich dabei und ein Buch. Ich weiß nicht, mit welcher Gehirnzelle ich dieses Buch eingepackt hat, aber das war schon ziemlich hilfreich. Ja, und dann habe ich da einfach hart existiert, weil das war ja wirklich, da war ich weg, kognitiv, für 3-4 Tage. Da habe ich nicht geduscht, da hatte ich kein Handtuch.
Ja.
Spannend. Keine Ahnung, wie das da eigentlich hätte laufen sollen. Aber ja, das war so Krankenhaus für Kind. Geplanter Aufenthalt für Geburt.
Ja. Auf jeden Fall haben sie dich schon so lange genug da gelassen, um sich wirklich sicher zu sein, dass du wieder wohlauf bist, das Kind wohlauf bist und auch noch mit so ein paar Ruhetagen. Wo ich vermuten würde, dass du da in Deutschland eher tendenziell schon rausgekehrt werden könntest. Ich weiß es aber auch nicht sicher. Ja.
Ja. Das ist richtig.
Das mit den Rollstühlen, das wollte ich auch noch anmerken. Das ist auch so interessant. Das ist auch so das amerikanische Modell, ne? Auch mit Versicherung oder so, dass du den den wirklich komplett gesunden Menschen ja auch noch mit dem Rollstuhl bis vor die Tür schiebst, der dann aufsteht und noch wegläuft. Ja. Ich bin sehr froh, dass man das in Deutschland nicht macht, weil käme ich mir auch seltsam vor.
Ich kam mir auch seltsam vor. Ich musste dann übrigens ich meine gut, Epidural, ne, PDA mit soll man ja eigentlich nicht laufen, aber ich war tatsächlich fähig, direkt für ganz normal zu laufen. Das fanden die auch irgendwie seltsam, dass ich laufen direkt ohne Probleme stehen und laufen konnte. Aber ich musste mich dann trotzdem in den Rollstuhl setzen. Ich so, okay, let's go.
Nicht, dass du nicht doch hinfliegst. Okay, ich glaube, dann ist die Krankenhausgeschichte soweit, glaube ich, erzählt, würde ich sagen.
Ja.
Rebau ist angemeldet worden im... ist ja, du hast den Namen ja schon gedroppt auf Social Media, also River ist... Ja. Ist das interessant? Also kennen wir jetzt den Namen deines Kindes, aber deinen kennen wir immer noch nicht.
Tja, ja.
okay, und da meintest du noch, was ich auch ganz interessant finde, Zweitnamen sind nicht so ein Ding in Japan, dafür gibt's nicht mal mehr ein Feld für. Weil da hattest du ja noch überlegt. Das stimmt. Ja.
Ja, wir haben wirklich überlegt, ob wir halt, weil River ist ja nun kein japanischer Name und mehrere Überlegungen so auch für das Kind. Sie hätte dann vielleicht noch einen japanischen Zweitnamen kriegen können und so weiter. Und wir wissen, dass es geht. Es ist nicht unmöglich. Mhm. Aber auf diesem Formular, was wir bei uns in der Stadt oder im City Office halt ausfüllen mussten, es gibt kein Feld für Second Name oder Middle Name oder sowas. Das muss man dann mit dem First Name zusammenklatschen. Und dann hast du wieder den ganzen fucking Salat, dass er überall mit draufsteht.
Ja.
Dieses Konzept von nicht benutzte Mittelnamen, die, wie es bei uns, gibt's halt nicht.
Ja. Echt auch spannend schon wieder, ne? Andererseits haben wir nicht das Konzept mit dem doppelten Nachnamen, was ja die Spanier und Portugiesen haben, also.
Ja, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben uns jetzt auf die, ich sag mal, die einfache Variante, beschlossen.
Ja.
Ich habe mir das Verb für diesen Satz ist irgendwo runtergefallen.
Ja, kann ich dann aber auch verstehen, weil sonst wird das wieder als irgendwie Erstname und ja.
Mhm. Ich hoffe, sie wird es uns verzeihen.
Keinen japanischen Namen zu haben. Ja, hast du ja auch nicht.
Hab ich ja auch nicht. Ne? Sie hat den japanischen Nachnamen. Alles gut.
Das stimmt. Dann fällt ihr noch sonst was ein, oder?
Na, ich meine, es gab noch ein Dokument-Mishap und so weiter. Wir mussten ja am nächsten Tag nochmal hin, aber notfalls können wir das nächstes Mal noch erzählen.
Okay, weil, also River war auch, also Papa ist ja auch da und kümmert sich im Zweifel, ne? Aber River war jetzt auch die Zeit erstaunlich ruhig. Mit Blick auf die Zeit dachte ich, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir langsam zum Ende kommen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mal sehen, ob es weiterhin so gut klappt. Ich glaube, wir gucken einfach mal. Ich also nicht wundern, falls es vielleicht doch ein bisschen unregelmäßiger wird. Wir tun unser Bestes. Ja,
dann. Muss jetzt halt immer so zwischen, so ein bisschen getimed werden. Wir hatten, als wir angefangen haben, jetzt mit dem Podcast, hat sie auch noch geweint. Also immer so ein bisschen warten, gucken, ob Papa zu Hause ist.
Genau, weil Papa war auch noch nicht da und dann war sie kurz da und dann kam aber auch Papa und wir verquatschen uns am Anfang auch ehrlicherweise immer so ein bisschen und dann hat das jetzt doch erstaunlich gut geklappt. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Und ich habe gar nicht gesagt, die Zeitverschiebung ist wieder zu unserem Gunsten. Das muss ich jedes Mal aufs Neue sagen, wenn die Zeit verschoben wird in diesem Podcast.
Sind nur noch 7 Stunden jetzt.
Es sind nur noch 7 Stunden jetzt. Das hilft doch mehr, als man glaubt. Ich muss es jedes Mal neu erwähnen. Also hier bitte wieder der Service. Die Zeit wurde umgestellt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gute Nacht.